Einige von euch unterstützen Vrindt per Überweisung. Dummerweise macht meine alte Bank dicht und ich habe eine neue Kontonummer. Die findet ihr auf vrindt.de. Danke für eure Unterstützung.
Wer redet, ist nicht tot.
Hier ist eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen geilobaren retrofuturistischen Unterhaltungsmatinee mit Tradition, die fast alle Fragen, die an fragen@vrindt.de geschickt werden, vrindheitsgemäß jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Vrindheit mit Alexandra Tobor.
Und Holger Klein.
Ich dachte, du gibst mir jetzt wieder irgendwie so Poppe-Breitarschnamen, die ich nicht verstehe, weil ich in die letzte Sendung nicht aufgepasst habe, aber habe ich ja immer Glück gehabt.
Ja, heute hast du Glück gehabt. Wir haben auch heute, also wir kommen ja gerade aus der Vorbesprechung, nicht wahr?
Wo wir immer die Fragen rausschmeißen.
Ich bin jetzt schon enttäuscht über die Sendung, die wir gleich aufnehmen werden.
Das ist furchtbar,
weil,
ja.
Weil die Fragen, ich sag mal, die sind jetzt nicht besonders deep, die kratzen alle an der Oberfläche. Ja. Die sind so ziemliches Smalltalk-Terrain, um es mal so zu sagen.
Und schlimm ist, und vor allen Dingen, ich meine, sonst sind die Fragen ja wirklich super. Aber heute, super, das ist deep
und
das wird irgendwie
philosophisch.
Ja, schlimm ist es.
Also heute wird es auf jeden Fall nicht viel zu lachen geben, ganz bestimmt nicht viel zu denken. Also das.
Ah, verdammt!
Also weißt du, was mir auffällt?
Was
mir fällt
dir auf?
Immer wenn wir solche Fragen haben, ist eigentlich das, was wir vor der Sendung so besprechen und wo wir uns so gegenseitig in ein Amüsement bringen, das ist eigentlich so das Wertvolle an der Sendung.
Du meinst, als ich davon erzählt habe, dass ich heute erfahren habe, eine unheilbare chronische Lungenkrankheit zu haben, das ist
ja,
der
das
lustige
war
Teil.
Amüsant. Das war doch amüsant.
Stimmt. Und der nahende Tod meiner Angehörigen.
Ja.
Ja, das sind noch Sachen zum Lachen. Ja.
Das waren Themen, die bewegen. Das sind Themen, die. Magst du es nochmal erzählen?
Nein,
oder?
Nein. Nee, ich lasse das jetzt im Geheimen. Ich habe das auch in anderen Sendungen, habe ich das schon angerissen, mit den Angehörigen, das habe ich schon angerissen. Und das mit der COPD, das ist halt ganz frisch. Also es ist. Aber okay. Bis ich die Scheiß-Sendung hier veröffentliche, weiß das eh wieder jeder, weil ich es getwittert habe. Ah, ich twitter ja nicht mehr. Stimmt auch nicht.
Bis du das getrötet hast.
Ich kann das nicht sagen.
Ja, ich glaube.
Es gibt Sachen, die kann ich nicht sagen.
Ja. Ich weiß, weil sie so cringe sind.
Weil sie so
dazu
cringe
gehört,
ich auch nicht sagen.
Weil es auch das cringigste Wort ever ist.
Cringe gesagt, ja. Und
ist
cringe nicht schon das Adjektiv? Also cringig ist nicht cringe schon das? Also wie softig gibt's ja auch, ne? Es gibt so softige Sachen, gibt's im so, weiß ich, Klopapier.
Ich weiß es nicht. Mir sind diese Worte nicht, also ich habe sie jetzt nicht so inkorporiert, dass ich sie ganz natürlich gebrauchen könnte. Und wenn ich cringig sage, dann ist das schon eine Deformation des Wortes, die mir erlaubt, mich emotional davon zu distanzieren, dass es halt weniger cringe ist, das zu sagen. Aber egal, wir wollen ja zu etwas ganz anderem, weil eine Sache, die du mir erzählt hast, die hat mich tatsächlich sehr amüsiert und das war über diesen, über diese Erkenntnis aus dem Podcast der Zeit.
Ja,
bitte erzähl das nochmal und ich habe dann auch eine Frage.
Es gibt einen Podcast von der Zeit, der heißt Servus Grützi Hallo. Natürlich heißt er nicht Grützi, aber ich sage das extra, um Schweizer zu ärgern. Servus Grützi Hallo, da sitzt halt ein Schweizer Journalist von der Zeit, ein österreichischer Journalist von der Zeit und ein deutscher Zeitjournalist sitzen zusammen und reden über so Dinge, Politik, gesellschaftliches Zeugs und sowas. Und es ist ein sehr schöner Laber-Podcast. Die Ausgabe jetzt gerade, wo nur der Schweizer und der Österreicher zu Gast sind, der Deutsche nicht dabei ist, ist noch amüsanter, als das eigentlich schon ist, was jetzt ein bisschen Kollegenschelte vielleicht auch sein könnte. Und die jedenfalls haben gesprochen über Gewürze. Also in der letzten Folge anscheinend auch schon über Gewürze, das haben sie dann diese Folge wieder aufgegriffen. Und sie sprachen unter anderem über das, was unser eins unter dem Namen Maggi kennt. Und die sprachen die ganze Zeit von Maggi. Also ich glaube, der Schweizer sprach die ganze Zeit von Maggi. Und der Österreicher hat die ganze Zeit von Maggi gesprochen. Irgendwer hat dann auch zwischendurch noch mit Vergeltung gedroht, was auch übrigens sehr schön ist. Man sollte viel öfter mit Vergeltung drohen in diesen Zeiten noch. Gab das so einen kleinen Disput, ob es jetzt Maggi oder Maggi heißt. Und ich meine, der Schweizer ist gewesen, hätte dann gesagt, na, es gibt halt ein richtig und ein falsch. Und ich sage dir jetzt, wie das richtig ist. Nämlich der Vater vom Maggi-Gründer oder Maggi-Erfinder, der ist aus Italien geflohen und hat in der Schweiz Asyl gefunden und dort einen Sohn geboren. Und der hat dann hinterher ein Produkt, also eine Würzsoße, entwickelt, die seinen Familiennamen trägt, nämlich den Namen Maggi.
Das ist doch der Hammer.
Das ist zum Heulen, ist das.
Das ist zum Heulen, ja.
Ich bin nur froh, dass ich das nicht esse.
Hört sich so falsch an. Ja.
Und dann haben die vorgelesen, was sie für Mails gekriegt haben, Rezepte mit Maggi. Und da war wirklich eins. Da war wirklich ein Rezept da. Ich weiß nicht mehr, was es für ein Fleisch war. Also so Steaks, ja. Steaks so aufeinander schichten. Und zwischen diese einzelnen Steaks Käse irgendwie streuen und darüber dann noch das noch ordentlich mit Maggi, zünftig mit Maggi einölen, irgendwie stand da wohl dabei. Zünftig.
Ist so der Hammer.
Ja, Hölle.
Ja, und was mir dazu eingefallen ist, weil, also das ist doch wirklich total traumatisierend, das ist ja so wie so ein Horrormoment,
ja, ja.
Das, was dir so vertraut war, dass du nie hinterfragt hast, auf einmal seine dreckige Fratze zeigt.
Ja,
Maggi.
Ja, ja. Maggi. Also, zack.
Das ist einfach, und deine ganze Kindheit ist zerstört. Und genau das gleiche hatte ich mit Frigobrause. Frigobrause kennt man. Kleine Tütchen mit dem Matrosen drauf, tut man sich auf der Hand, leckt den Finger an, dann gibt's noch so aber, kleine Quadrate,
genau.
Man hat diese Brause-UFOs.
Und das Ganze, das gibt's ja. Vor allen Dingen gibt's das auch als Pulver. Und das kann man nämlich, das Pulver kann man super, wenn man sich beim Aldi vorne an der Kasse, da gibt's doch dieses Säuferregal, ne? Da gibt's diese kleinen Schnapsflaschen, diese kleinen Wodkaflaschen, mhm, und so. Da kannst du so ein Tütchen Ahoi-Brause reinschütten. Ich kenne das halt im Wesentlichen unter Ahoi-Brause, witzigerweise. Da kannst du ein Tütchen Ahoi-Brause reinschütten und dann hast du ein fieses Süßgetränk.
Ja.
Und das also knallt, also mit Pfiff.
Ahoi-Brause kenne ich auch, nur diese Ahoi-Brause ist halt von Frigo. So.
Ach, das war der Herstellername, weil ich kenne
ja.
Frigo auch, aber ich habe das nicht als Logo irgendwo abgespeichert.
Ja, das ist halt so ein Stern, der ausschaut wie dieser Atomkraft, nein danke, wie diese Sonne da, oder?
Das ist so
also
eine
so ein
Sonne,
Stern,
ja.
So ein Stern mit ganz, ganz vielen Sternstacheln.
Strahlen. Stimmt. Ja.
Und
ich sehe auch gerade, die Firma hat außerdem auch Knusperpuffreis. Achtung.
Ja, so warte, geiles Zeug.
Fruchtigen Knusperpuffreis mit Mais. Was ist denn da sonst noch drin? Oh Gott. Oh nee.
Aber jetzt kommt's. Die heißen gar nicht Frigo, sondern die heißen Frigeo.
Ja.
Und das hat mich total geschockt, als ich das entdeckt habe in meinen 40ern.
Das kann ja auch vor allen Dingen, das kann ja keiner aussprechen.
Frigeo. Was zum Teufel? Und ich wollte einfach mal fragen, die Hörerschaft, ob irgendjemand sich bewusst war, dass es Frigeo und nicht Frigo heißt. Das hieß bei mir immer Frigo, aber das E war immer da und ich habe es nie gelesen.
Wahrscheinlich.
Wie kann das sein?
Am Ende stellt sich raus, es wussten alle außer wir zwei, weil wir Stubenhocker aus dem Rheinland sind.
Genau.
Ich guck gerade so in der Google Bildersuche und habe noch was Schönes gefunden. Sportschlumpf Schleckbrause Zitrone. Ist auch von Frigo.
Was? Wie heißt es?
Sportschlumpf Schleckbrause Zitrone.
Das ist voll der geile Zungenbrecher.
Mhm. Sportschlumpf Schleckbrause. Sportschlumpf Schleckbrause.
Schleck. Sehr schön.
Zitrone. So, wie kommen wir denn jetzt aus dieser unangenehmen Situation wieder raus, miteinander reden zu müssen?
Flucht in die Mailbox.
Warte mal, ich mache jetzt erstmal als Sendungstitel hier Sportschlumpf, Schleck, Brause, Zitrone. So, Sportschlumpf, Schleck, Brause, Zitrone. Und die haben das auch auf der Packung. Jedes Wort einzeln geschrieben. Also es ist jetzt nicht so, dass da so, Sport-Schlumpf, Schleck-Brause.
Das ist so geil. Und das ist so, dieses Wort, weißt du, das
befriedigt
mich so sehr. Ich brauche das Produkt gar nicht mehr. Ich habe das schon im Mund.
Da kann man natürlich auch schön, wenn man da ein Komma setzt, dann, ne? Sportschlumpf, Schleck-Brause. Super.
Wer ist denn der Sportschlumpf?
Gibt's Nomen! Est Omen! Kann man mit Kommata kann man ganz tolle Sachen machen. So, wo waren wir? Hier gibt's noch was. Traubenzucker-Lolli. Gibt's auch.
ist das sein Name?
Das sieht so aus. Nee, Lolli ist der Name und das Traubenzucker ist ein bisschen kleiner geschrieben. Lollis gibt auch jetzt in der Instrumente. Schön, ist ganz schön, wenn man so, ich habe das noch nie gemacht hier, das so zu über zu googeln, Bildersugeln. Ahoi. Das Ahoi von der Ahoi-Braut ist ja auch ein J am Ende. Ist dir das mal aufgefallen?
Nee.
Das ist nämlich Ahotsch-Brause.
Im Ernst?
Ja, das ist Ahotsch-Brause.
Ahoch. Ahoch. Ahoch.
Wie Ahoch. Das H kann man doch mit normal schreiben, oder?
Ja.
Ahoch. 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 Ahotsch-Brause. Na komm, wo man, also vielleicht kommt es irgendwie, als wenn das so aus dem Portugiesischen, so Ahosch.
Naja, auf Spanisch wäre es ja tatsächlich Ahoch.
Ahoch. Ahoch. Ach, Brause.
Das ist so, wenn du keine Flüssigkeit dazu nimmst, dann fühlst du die Brause so an den Mund.
Die Ach, Brause. Klingt ein bisschen wie meine Lungenkrankheit auch, finde ich.
Oh, pack dich wieder damit an.
Die erste Frage kommt von Robert und lautet, seid ihr gute Schwimmer?
Ja, komm ey, ich habe voll das Schwimmlerntrauma. Oh. In Polen konnten alle Kinder schwimmen, weil da gab's immer diese gefährlichen Teiche, wo man ertrinken konnte. Natürlich wollten da alle Kinder hin. Hm. Und die Eltern
weil
waren
der Pole
so
mutig ist.
Die Eltern waren immer so beschäftigt, dass sie nicht aufgehalten haben. Wie oft ich diese Story gehört habe, ich habe schwimmen gelernt, während ich ertrank. Das war so die Standardgeschichte. Bei mir war die Sache so, als ich 5 oder 6 war, zumindest schon in einem Alter, wo es sich ziemt, einen Badeanzug zu haben als Mädchen, gab es im Wirtschaftswunderland Polen keine Badeanzüge weit und breit. Das heißt, ich hatte nur die Möglichkeit, ein Unterhemd zu nehmen von meinem Vater oder halt ein Unterhemd und mir unten so ein Pimmelchen zu knoten, weißt du?
Pimmelchen.
Also ich habe mir quasi aus dem Unterhemd einen Badeanzug gebastelt.
Mit Pimmelchen.
Mit Pimmelchen. Ja, natürlich.
Hast du auch durchgepinkelt? So zum
Nein, das habe ich nicht gemacht, aber ja, ich gebe zu, dass es nahe liegt. Das war mir irgendwie peinlich und ich habe mich nicht getraut und dann hat mich eine Freundin ausgelacht, die einen echten Badeanzug hatte aus Deutschland und ich hatte den nicht und dieses ganze Trauma ging dann später weiter. Das ist eins der schlimmsten Sachen, die ich je erlebt habe. Da in der ersten Klasse in Deutschland sollten wir schwimmen lernen und meine Mutter ist mit mir in Kaufhof gefahren oder in irgend so ein großes Kaufhaus und dass ich mir einen Badeanzug aussuche. Und ich habe mir den geilsten Badeanzug ausgesucht, den es nur geben konnte, nämlich einen knallpinken mit schwarzen Sternen. Mhm. Mehr Anfang 90er, Ende 80er geht gar nicht.
Stimmt. Das schreit ja sozusagen ja. Samantha Fox.
Ja, und da haben eigentlich nur noch die neongrünen Stumpen
Stumpen. Ach, das arme Kind. Und, naja, ja, immerhin sind die Dinger neongrün.
Naja, weißt du, ich bin dann in das Schwimmbad rein und wurde sofort ausgelacht. Und weißt du warum? Was ich trug, war kein Badeanzug, es war ein Turnanzug. Kleiner, feiner Unterschied, aber ich kannte ihn nicht. Meins hatte so Flügelärmel und ein Badeanzug hat keine Flügelärmel. Zumindest damals hatte ein Badeanzug nicht so auszusehen. Und deswegen war ich die ganze Zeit vergrätzt und ich wollte nicht mehr schwimmen lernen, weil damit so viel Kränkung einherging.
Ja, das sind die feinen Unterschiede. Daraufhin hast du dann Soziologie studiert.
Exakt.
Das ist die Antwort.
Ja. Wenn mich jemand fragt, warum Soziologie? Ja, ich wollte die Kränkungen meiner Kindheit verstehen. Ich wollte einen Sinn irgendwie sehen in diesem, also wie kann es sein, dass so ein absurder Moment, dass ein paar Zentimeter Stoff links oder rechts darüber bestimmen, wie ich zum Beispiel mein Leben lang zum Schwimmen stehe. Ja, das ist irgendwie, ja, das hat mich nicht losgelassen. Aber ich habe tatsächlich schwimmen gelernt, aber ich bin keine gute Schwimmerin. Ich kann halt Brustschwimmen und das reicht mir auch.
Siehst du, bei uns im Westen war das dann ein bisschen anders. Also wir sind nicht unbeaufsichtigt zum Baggersee gegangen, um schwimmen zu lernen, sondern bei uns gab es das kontrollierte Ertrinken. Das heißt, wir waren in so Schwimmbädern. Damals hatten so an Grundschulen waren noch so Schwimmhallen so kleine angegliedert und sowas, zumindest bei uns. Und da gab es dann einen grobschlächtigen Bademeister, der ungefähr so aussah wie in den Comics von Tom in der Taz. Ich weiß nicht, ob den kennst, so eine Knollnase. Und der hat uns dann halt ins Wasser geschmissen. So, das heißt, letztendlich hattest du auch Angst zu ertrinken, aber das Ganze war unter Aufsicht, was das zumindest für Außenstehende besser gemacht hat für einen selbst. Aber musstet ihr eigentlich auch Badekappen tragen? Erinnerst du dich an diese Gummibadekappen mit diese waffelgemusterten Gummibadekappen, die so entsetzlich gerochen haben?
So Hallabad-Cup.
Ja, genau.
Nee, die musste ich niemals tragen. Ich glaube, ich habe doch in meinem ganzen Leben keine Badekappe getragen. Das ist ja etwas, das macht man erst ab 70. Wenn man so eine Oma ausschaut wie Helge Schneider im Motorradoutfit, weißt du?
Das war, als ich jung war das im Hallenbad Pflicht.
Krass. Aber warte, aus welchem Material waren denn diese Badekappen?
Also, entweder welche aus so Wärmflaschengummi, weißt du?
Ja, ja, genau. Die hätte ich mir jetzt vorgestellt.
Und es gab aber auch welche aus so einem Spandex-artiger Stoff. Also dieser Stoff, aus dem auch Badeanzüge und Badehosen sind. Also so ein Stretch-Material irgendwie gab's auch. Ich fand das immer sehr unangenehm. Aber naja, an dieser Stelle dann auch noch direkt die Ankündigung. Im Herbst erscheint das neue Buch von Alexandra Tobor. Diesmal kein Roman, diesmal ein Sachbuch mit dem Titel Bourdieus Badeanzug.
Oh Gott.
Ja.
Du setzt mich unter Druck.
Sehr gut. Aber hey.
Bourdieus Badeanzug. Aber gut, dass du es gemacht hast. Ja, Bourdieus Badeanzug, das ist ziemlich gut.
Das ist ziemlich gut. Das legst du in die Buchhandlung, dann glauben alle, ey geil, Chicklit, und dann kriegen die Bildung. Aber Chicklit. Zack, bam, kriegen die Bildung hinten rein.
Geil, das ist ja sowieso mein Prinzip. Das ist dieses trojanisches Pferd-Prinzip. Machst halt irgendeinen Scheiß und kriegst hintenrum Philosophie und Soziologie rein. Apropos Bücher, das wollte ich nochmal sagen, weil die Macht der Vrindheit hat sich mal wieder erwiesen. Bitte kommentiere das nicht weiter, ich sag's einfach nur. Wir haben ja über das Buch, das ich übersetzt habe, gesprochen, Tal der Wunder. Und daraufhin haben wir ein bisschen geschimpft, dass es das via Katapult nicht als E-Book gibt, weil die prinzipiell keine E-Books anbieten.
Ja.
Aber sie machen es jetzt. Auf Druck der Vrindhörerschaft. Na, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich
doch,
war das
doch,
nicht
doch,
das
doch,
Einzige.
Doch, das ist die Trollarmee. Wir orchestrieren hier eine Trollarmee. Nur tun wir so, als wüssten wir von all dem nichts, wie alle das so machen in den sozialen Medien.
Ja, also das gibt es jetzt als E-Book. Überall. Medium. Überall, sogar bei dem bösen Online-Händler. Überall
als E-Book. Also, Entschuldigung. Ich soll ja nicht kommentieren. Ja.
Wir können jetzt weitermachen.
Sie können jetzt weitermachen. Robert fragt schon wieder, das ist übrigens der Robert, der zwischenzeitlich verstorben ist, hatte ich, glaube ich, mal erwähnt.
Ich glaube, du hast mir das erzählt einer Sendung.
So,
aber erzähl das doch mal.
Na, also wir stellen hier halt immer, gelegentlich stellen wir Fragen von Robert. Robert hat immer so, schickt dann immer so drei Fragen auf einmal oder irgendwie sowas, also drei Mails auf einmal. Und Robert, alter Vrindhörer aus Bayern, hatte ein Restaurant da unten noch in Bayern, so ein Bistro-Restaurant, wo ich auch mal essen war, da war er leider nicht da. Da habe ich den verflucht größten Windbeutel diesseits der Baikal-Amur-Magistrale gegessen. Wirklich, also so ein Windbeutel, der ist ja normalerweise so vielleicht so Tennisball groß, ne, so aufgeschnitten Sahne drin. Das Ding, was ich da gekriegt habe, das war so ein handballgroßer Windbeutel. Danach habe ich gedacht, ich müsste platzen. Das war sehr geil. Na, jedenfalls hat er dieses Bistro. Habe mit ihm immer mal so hin und her kommuniziert auf Twitter, als man Twitter noch verwenden konnte, so zum Kommunizieren. Hatte ihn auch mal interviewt in der Pandemie, weil er seinen Laden zumachen musste und sowas. Und irgendwann vor, ich weiß es gar nicht, einem halben Jahr oder einem Vierteljahr, kriege ich auf Instagram eine Direktnachricht. Ja, hallo, hier, ich bin die Tochter vom Robert, der ist plötzlich und unerwartet, tatsächlich ist er verstorben, ich war gerade mal Mitte 50, ist plötzlich und unerwartet verstorben und ich wollte nur mal Danke sagen, er hat immer sehr viel von deinen Sendungen erzählt, du hast ihm echt Freude bereitet. So, und das, die Vrindheit dann damit, also du, also Alexandra auch, weil er hier ja doch sehr stark teilgenommen hat. Ja.
Ja.
Und jetzt ist Robert immer noch am Leben auf eine Art und Weise und das finde ich, ich war ja eigentlich, ich habe ja viele Jahre die Gefühllosen-Schule in Bornheim besucht. Und bin darum eher so, ja, aber also ich bin schwer anzurühren, aber ich finde, dass mich rührt das, dass der, ja, dass er immer noch da ist.
Ich find's toll.
Und ich, und wahrscheinlich, also wenn der weiter so gemacht hat, wie er hier angefangen hat, dann wird er noch einige Jahre bei uns bleiben. Das ist irgendwie ganz schön. Robert fragt: Was soll sich in eurem Umfeld nie ändern? Beständigkeit. Ja, alles, darum wählen wir CDU.
Beständigkeit, ja, das ist schwierig. Ich habe jetzt.
Mein Status in der Gesellschaft soll sich nie ändern. Entschuldigung.
Also in meinem Umfeld, das ist, mir würde es leichter fallen zu sagen, was ich in meinem Leben nie ändern soll. Ich würde meine Grundwerte nicht gerne aufgeben. Diese Grundwerte sind
Menschenverachtung,
Freiheit. Ja, durchaus. Auch die Freiheit, Dinge zu verachten,
okay, verstehe,
die als allgemein anerkannt gelten. Mhm. Freiheit, Neugier, die Möglichkeit zu wachsen, also Wachstum im weitesten Sinne, nicht im neoliberalen Sinne, sondern schon persönliches Wachstum, Entwicklung. Das sind solche Sachen, die mir eigentlich sehr am Herzen liegen, und zwar auf eine Weise, dass ich wirklich depressiv werden würde und dass ich quasi meine Lebensgrundlage verlieren würde, wenn mir das jemand nehmen würde. Und was das Umfeld angeht, ich glaube, ich will niemals aus Augsburg raus.
Ah, echt? Ist das so geil in Augsburg?
Nee, gar nicht. Ich fühle mich ja einfach nur wohl.
Ja, okay, aber dann ist es,
aber
ja,
nicht, weil es so geil ist. Gar nicht mal, weil es so geil ist, sondern weil ich mich hier gut angepasst habe.
Mhm. Ich überlege gerade, also ich war ja auch schon häufiger in Augsburg. Das ist kein schlechter Ort.
Nee, das ist
keine. Also es gibt ein paar sehr unangenehme Ecken. Das haben aber so bayerische Mittelstädte haben das gerne an sich. Also sie sind total nett und schön und so. Und dann gibt's aber so komische Viertel, in denen auch die ganzen Vertreterhotels dann immer sind, in denen ich abschneide.
Mm.
Also das ist halt so, ja. Aber nee, Augsburg ist jetzt nicht das Schlechteste, ja.
Ich find's einfach super toll, wenn man sich an einem Ort wohlfühlt, wenn man sich da so ein bisschen verwurzelt hat und sich zu Hause fühlt, obwohl es nicht die Heimat, die sogenannte, ist. Finde ich gut. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich würde jetzt niemals hier raus wollen, ja, aber ich würde diesen Zustand jetzt nicht aus einer Laune heraus ändern wollen.
Verstehe. Also so wie ich.
Ich wäre jetzt die Letzte, die sagt, oh ja, Hamburg ist ja geil, ich ziehe jetzt nach Hamburg.
So wie
weil
ich nach Berlin gezogen
verändern.
Bin damals. Also ich meine, ich habe in Köln gewohnt, in Sülz, also wo man eigentlich wohnt, wo alle wohnen wollen oder damals wohnen wollten. Und da habe ich einfach mal eine günstige, große Wohnung gekündigt und bin nach Berlin gezogen, ja.
Mm.
Nee, würde ich aber heute auch nicht mehr machen. Aus einer Laune raus wirklich nicht mehr. Aber ich würde, ich habe auch in Berlin natürlich Wurzeln geschlagen. Aber ich würde hier auch wieder weggehen, weil Berlin eine Stadt ist, vor allen Dingen für junge, gesunde Menschen mit Geld.
Mm.
Und je älter du wirst, je kränker du wirst, je weniger Geld du vielleicht auch hast, was du relativ tatsächlich hast, wenn du, die Stadt wird immer teurer, desto unattraktiver wird diese Stadt dann auch. Und irgendwann werde ich wahrscheinlich auch hier weg wollen, um nochmal woanders hinzugehen und da dann zu bleiben. Und das wird dann schwierig, weil ich habe jetzt schon keinen Bock, nochmal meine Wohnung einzupacken und irgendwo hinzuziehen.
Ja, klar.
Also das ist, ich überlege, während du so redest, überlege ich die ganze Zeit, was ich in meinem Umfeld nie ändern soll. Und ich glaube, die Antwort lautet nichts.
Nichts soll sich ändern, gell?
Nee, nichts soll sich nicht ändern. Nichts
Ach so.
Soll sich nie ändern. Ich glaube, wenn sich die Dinge, also ich, wenn ich mich so umschaue, ne, so mein Umfeld, klar, ich möchte gerne natürlich, dass meine Frau bleibt, meine Kinder bleiben und so weiter und so fort. Weiß nicht, ja, aber wenn ich mir so tatsächlich auch die Umgebung angucke, ich möchte, dass die sich sehr stark ändert. Ich bin zum Beispiel ein großer Verfechter von einer autofreien Innenstadt.
Ja. Ja.
Oder autoarm, muss man ja sagen, damit nicht direkt wieder die alle ausrasten. Also ne, eine Innenstadt, in der privater Pkw-Besitz wirklich die Ausnahme ist und wo wenig Pkw fahren, wo viele Fahrradfahrer, wie viele Fußgänger unterwegs sind. Das sind so Sachen, die möchte ich, dass sie sich ändern. Ich möchte, dass aufgehört wird hier mit also so, die großen Sachen halt, fossilen Brennstoffen geheizt werden, weil ich heize mit Gas. Ich hätte gerne eine andere Heizung, habe aber nicht die Macht, daran was zu ändern und so. Also ich möchte schon, dass sich mein Umfeld eigentlich die ganze Zeit ändert. Ich finde das gut, wenn ich rausgehe und da ist irgendwas anders. Ja, das ist oft,
ich auch.
Oft ist das unbequem. Oft ist das unbequem, wenn sich irgendwas geändert hat. Aber ich habe bisher sehr gut gelernt oder konnte bisher sehr gut mit allen Arten von Veränderungen umgehen, konnte mich gut anpassen, konnte, wie es man im Interview jemand mir gesagt hat, der das Haus der kleinen Forscher geleitet hat, der sagt, er möchte Kinder schon dazu befähigen, auch im Erwachsenenalter in einer sich ständig verändernden Welt erfolgreich leben zu können. Mhm. Und das habe ich bisher in meinem Leben sehr gut hinbekommen. Und ich möchte gerne, dass das so bleibt. Ich möchte mich nicht verändern. Nee, ist auch falsch.
Du möchtest dich verändern. Ein Mensch wird sich nicht verändern.
Genau. Ich möchte mich mitverändern. Also ich möchte schon die Veränderung haben. Ich möchte keine Beständigkeit. Ich will auch irgendwann rausgehen und denken, was zum Teufel ist das denn für ein Scheiß?
Möchtest du das?
Ja, ich möchte das.
Ja, es ist geil, weil es ist im Grunde sozialen Wandel mitzuerleben.
Eben, das ist doch.
Und so, das ist interessant.
Und ich leide da nicht. Ich hatte bisher auch immer das Glück, dass ich unter sozialem Wandel nicht gelitten habe. Ja? Mhm. Das ist mit Sicherheit nochmal was anderes, wenn man unter sozialem Wandel leidet. Wenn man rausgeht und sagt, ach du Scheiße, jetzt auch das noch.
Jetzt, naja, also weißt aber, du, wenn ich jetzt sehe, also wenn die, es gibt so bestimmte Veränderungen, da denke ich mir, oh, ich bin der konservativste Mensch der Welt. Aber ich kann nicht anders. Zum Beispiel diese iPads an den Schulen. Ich weiß nicht, ob du das irgendwie mitgekriegt hast in deinem Bekanntenkreis, aber viele Schulen arbeiten jetzt nur noch mit iPad. Und das ist eine Katastrophe.
Warum?
Das ist eine Katastrophe für die Gehirne der Kinder, die nutzen das alle, um sich abzulenken. Die haben nicht mehr diese Trennung zwischen, das ist das Gerät, auf dem ich zocke, und das ist das Gerät, wo ich meine Hausaufgaben mache.
Och.
Die bedienen das wie Affen. Ich sehe das ja, wie sie mit ihren Pranken da rumdingsen. Die Eltern sind alle komplett verzweifelt. Die Lehrer kommen überhaupt nicht drauf klar. Also ich habe noch nichts Positives über diesen Wandel gehört.
Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass irgendwie unsere Kinder doof davon werden, dass sie in der Schule digitale Medien benutzen.
Es funktioniert einfach nicht.
Doch, es funktioniert nicht.
Die können nicht alles auf iPad umstellen. Die können
nicht
Pen and Paper.
Naja, auf dem iPad kann man ja schreiben.
Ja, aber weißt du, das ist ein ganz anderer Effekt. Vielleicht kennst du das von dir selber. Ich kenne das vom Lernen, weil ich lerne immer mit Stift in der Hand. Das ist einfach die Art und Weise, wie ich lerne.
Ja, aber kann's nicht und einfach nur sein, dass du dir das für dich nicht vorstellen kannst und darum die Hände über dem Kopf zusammenschlägst?
Ich sehe ja, wie wenig Erfolg die Kinder haben. Ich schaue denen ja zu. Es gibt ja ein paar Kinder, die ich begleite, denen ich helfe. Und ich sehe, wie die vorher waren. Und ich sehe, was die da jetzt machen. Und wie die halt keine Ahnung haben, wie die da einfach so Textbausteine übereinander schieben. Es ist eine Katastrophe, glaub mir. Ich will das jetzt nicht aufdröseln.
Ja.
Aber ich find's schlimm. Ich find's einfach nur schlimm.
Also es ist, was ich so aus Elternkreisen und so und auch von unseren beiden so an zurückgemeldet bekomme. Ich sehe dieses Problem nicht. Aber ich
vielleicht ist es ein Unterschied zwischen Gymnasium und Mittelschule.
Nee, wahrscheinlich eher nicht. Also es gibt dann mit Sicherheit auch einen Unterschied zwischen den Bundesländern, zwischen Bayern und Berlin. Vielleicht auch ein Unterschied zwischen den Schulen, vielleicht auch ein Unterschied zwischen den Kindern. Aber so katastrophal, wie du das beschreibst, da habe ich das noch nie gesehen und auch noch nie erzählt gekriegt.
Ja.
Aha. Nächste Frage kommt von Carina. Was ist euer alltagstauglicher Tipp, um unnötigen Verpackungsmüll zu vermeiden? Zum Beispiel Stoffbeutel zum Brötchen holen oder festes Shampoo benutzen. Wir nennen es auch Seife. Letztens stehe ich im Drogeriediscount und guck so immer so, was gibt es hier denn für neue Geschmacksrichtungen, weil irgendwie ist ja alles Duschgel, ist ja immer mit Obst und Gemüse nur noch.
Ja, Duschobst.
Super. Und daneben dann auch so auf einmal so ein Kartönchen, so festes Duschgel. Ja, so viel weniger Verpackungsmüll und so. Ich denke die ganze Zeit, festes Duschgel. Das ist im Grunde ist das nichts anderes als ein Stück Seife mit einer Schnur durch, damit du das aufhängen kannst in der Dusche.
Ja.
Kostet aber 3,80.
Ja.
Das ist doch völlig Banane, oder?
Ja.
Ja, man kann sich also ein Stück Seife kaufen, also festes Shampoo, Verzeihung, ein Stück Seife kaufen. Ich finde ja, nicht zu viel zu kaufen, Das verhindert schon Verpackungsmüll.
Ganz genau.
Also einfach nur das zu kaufen, was man essen will. Und
so ist es. Und das ist auch mein Tipp. Also das bringt mir überhaupt nichts, wenn ich irgendwas brauche und dann gucke, oh, wo gibt's denn das ohne Plastik? Ich muss einfach das kaufen, was da ist, ja. Und wenn da eben eine Plastikfolie drumherum ist, ich kann nichts dafür. Und ich gehe mit dem Problem ganz genauso um. Ich kaufe einfach so wenig wie möglich. Nur das, was ich brauche, und ich esse auch nichts, also nicht mehr so viel.
Ja, und sonst ist der Stoffbeutel ist schon eine gute Idee, das in jedem Fall. Da gab mal eine Zeit lang, wo war denn das? Ich glaube, es war sogar bei Aldi, die haben so eine Baumwolleinkaufsnetze verkauft, um da das Obst und Gemüse reinzutun. Die Dinger finde ich total praktisch, weil die kann man für alles benutzen, weil die sehr stabil sind.
Ja.
Sebastian fragt, was haltet ihr von Stofftaschentüchern?
Also ich halte von Stofftaschentüchern sehr viel, weil das für mich so Objekte der Liebe waren. Ja. Meine Oma hat früher für uns immer Stofftaschentücher bestickt mit unseren Namen. Und das war eine ganz, ganz tolle Sache. Und so verknüpfe ich das.
Okay,
ich
reden weiß wir nicht, über deren Verwendung.
Ja, das finde ich scheiße, weil du rotzt halt ein paar Mal rein und dann?
Ich meine, wenn ich mir die Nase putze.
Musst du es waschen.
Na, das ist ja gar nicht so das Problem, aber wenn ich mir die Nase putze, ist das Ding hinterher nass. Ja?
Ja.
Und dann stecke ich das in meine Tasche und dann muss ich mir nochmal die Nase putzen und dann hole ich da so einen nassen Baumwoll. Das ist doch.
Das ist doch ekelhaft.
Und das tue ich mir dann wieder ins Gesicht, das halte ich nicht aus.
Nee, ich finde das auch, ich weiß auch gar nicht, ob es das noch gibt.
Es gibt Leute, also, die machen das, aber ich verstehe auch nicht, wie vielleicht gibt's auch einen Trick, dass man immer nur ein Achtel des Taschentuchs nass macht und der Rest trocken bleibt oder so, aber niemand hat mir den beigebracht. Kann ja sein, so wie Krawattenknoten oder sowas. Aber nee, ich finde das total ekelhaft. Ich benutze Stofftaschentücher, um mir den Schweiß abzuwischen. Also wenn ich so im Sommer irgendwo wandern gehe oder sowas.
Du, ich glaube, so sind die auch gemeint.
Das heißt, die da reinrotzen, sind die Deppen und nicht ich?
Ja, ich glaube schon. Nein, wirklich, weil so Stofftaschentücher, also wie gesagt, ich assoziiere das mit einfach einem Gegenstand, den man liebevoll besticken kann. Ich assoziiere das mit etwas, was man aus dekorativen Gründen, aus ästhetischen Gründen sich irgendwo reinsteckt, in so eine Tasche vom Jackett oder so. Und ich stelle es mir durchaus elegant vor, wenn man als Dame mit so einem Taschentuch sich die Stirn abtupft. Ich glaube. Naja, okay, die Taschentücher werden zum Naseputzen auf jeden Fall verwendet worden sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es 1870 schon Tempos gab.
Also, und werden sie auch natürlich benutzt, um sie mit Spucke zu benetzen, um dann mit der benetzten Stelle bei Kindern Mundwinkel sauber zu machen. Das ist wirklich, alle Mütter machen das mit allen Kindern und es ist ekelhaft.
Total ekelhaft, ja.
Und ich verstehe überhaupt nicht. Das muss doch auch den Müttern, als sie Kinder waren, muss das doch auch eklig gewesen sein. Warum?
Ich weiß nicht, mir kommt es da richtig hoch. Ich kriege dann so einen Wirkreiz, also genau. Ernsthaft.
Komm mal her.
Wow.
Sebastian, das ist schon wieder Sebastian. Sebastian wüsste gerne, sind eure Brillen entspiegelt? Stört es euch, wenn dies bei anderen nicht so ist?
Was bedeutet das eigentlich, wenn die Brille verspiegelt oder entspiegelt ist? Meine Brille ist so, dass die halt so lila schimmert.
Das ist die Entspiegelung.
Das ist die Entspiegelung.
Das ist die Entspiegelung.
Okay.
Das
gut,
ist
dann
dazu
ist meine
da,
entspiegelt.
Ja, meine auch. Das ist dazu da, damit zum Beispiel eine Lichtquelle, die von schräg hinten kommt, sich nicht innen am Glas, also nicht innen vom Glas reflektiert wird und dich total stört und blendet und sonst irgendwie was. Dafür ist das eigentlich gedacht. Also und ich habe auch eine Brille, die ist nicht entspiegelt, weil ich irgendwann mal beim großen Brillenladen, die haben dann so eine Brillenversicherung verkauft. Ja, Brillenversicherung, nur 10 Euro im Jahr und dann können sie sich alle 3 Jahre können sie ein neues hier Kassengestell von uns bekommen. Habe ich gedacht, oh ja, mach mal, weil am Ende lohnt es sich, weil Brillen sind sehr teuer. Und hab das dann aber nicht gebraucht. Dann meinte sie, haben hier übrigens noch irgendwie so und so viel Guthaben, können Sie hier mal so ein Gestell hier aussuchen. Und dann habe ich das gemacht und habe halt die billigste Variante genommen, die ist dann ohne Entspiegelung, ohne Härtung. Also das Glas wird dann auch nochmal gehärtet, die Oberfläche wird dann irgendwie nochmal versiegelt. Hat dann auch nur einen Zehner gekostet oder so. Und ich habe halt eine entspiegelte Brille, mit der kann ich nichts machen. Also du hast immer irgendwo Lichtquellen, die von schräg hinten, schräg oben oder irgendwas kommen. Wenn du Fernsehen gucken willst und neben dir ist eine Lampe, strahlt diese Lampe irgendwie so in meine Brille rein, dass ich im Fernsehen kaum noch was sehe und sowas. Das ist ganz, ganz grauenhaft. Also wirklich, ich finde es eigentlich, finde ich es tragisch, dass sowas überhaupt verkauft wird. Und es gibt garantiert Leute, und das sind nicht wenige, die sind froh, überhaupt sehen zu können, überhaupt eine Brille auf der Nase zu haben und haben nicht genug Geld, dann irgendwie nochmal, ich weiß nicht, wie viel es kostet, aber es sind ein paar Euro, dann nochmal eine Entspiegelung zu zahlen.
Ja.
Stört es mich, wenn es bei anderen nicht so ist? Nee, eigentlich nicht. Was ich ja immer geil fand, waren diese Pilotenbrillen mit dieser richtigen Spiegelfläche außen, weißt du? Wo du nicht sehen konntest, wo die Augen hingucken. Sowas fand ich immer super zum Leute anglotzen.
Ja.
Naja. Gerrit wüsste gerne, wie löst man eigentlich den Nahostkonflikt?
Ja, du lachst, beziehungsweise du lachst nicht, aber
ich lach nicht.
Vorhin hattest du noch gelacht.
Echt?
Als du die Frage vorgelesen hast. Ja. Und ich kann dir sagen, ich habe mit jemandem zusammen studiert, der tatsächlich das Studium der Soziologie aufgenommen hat, um den Nahostkonflikt zu lösen.
Euch werde ich's zeigen.
Ja. Ich studiere das jetzt und mit dem Bachelor gehe ich dahin und löse den Nahostkonflikt.
So war super. Das. Nee, natürlich weiß ich nicht, wie man den Nahostkonflikt löst, aber ich habe einen Verdacht, wie man den Nahostkonflikt löst. Und zwar, also wenn du dir den Nahostkonflikt anschaust, also auch so, wirklich so ganz rudimentär anschaust, dann hast du ja, du hast zwei Gruppen, du hast die Palästinenser und du hast die Juden. Ne? Die Palästinenser haben da so, ja, irgendwie so vor sich hingelebt in dem, was wir Palästina nennen, was aber damals eigentlich ein Stück des Osmanischen Reichs war. Osmanische Reich ist zusammen, auseinandergebrochen, dann wurde, ich dampe jetzt ein paar Namen, dann wurde das Sykes-Picot-Abkommen, also England und Frankreich haben dann das ehemalige Osmanische Reich mit Grenzen gezogen und tralalala, da kommen diese ganzen Länder her, die schnurgerade Grenzen haben. Und dann wurde halt gesagt, so, hier gibt's halt dieses Palästina, das ist im Moment noch ein britisches Mandatsgebiet, da siedeln wir die Juden an, damit die endlich eine Heimat haben und nicht mehr vertrieben werden können. Jetzt haben in diesem Gebiet vereinzelt, also an einzelnen Orten und sowas, aber nicht als Staatsgebilde, wie wir es heute kennen, haben halt die Palästinenser gewohnt. Da sind die Juden da angekommen, das fanden die Palästinenser scheiße, haben die mit Steinen beworfen. Dann haben die Juden sich gesagt, ihr bewerft uns mit Steinen, jetzt kriegt ihr aufs Maul, haben denen aufs Maul gegangen. Dann haben sie sich geprügelt, ich kürze sehr ab und dampfe sehr stark ein. Und dann haben mindestens Teile der israelischen, der jüdischen Einwanderer so viel Gewalt ausgeübt gegen die schon da wohnenden Palästinenser, dass die geflohen sind. Und das bezeichnen die Palästinenser als Nakba, die Katastrophe, also die Urkatastrophe, die Vertreibung sozusagen der Palästinenser aus ihrem eigenen Land in die angrenzenden Länder, Libanon und so. Und dann gab es Staatsgründung Israel, jetzt wohnen da die Israelis, die Palästinenser wohnen teilweise in Lagern außerhalb, weil die Staaten drumherum es nie eingesehen haben, die palästinensischen Flüchtlinge in ihre Gesellschaften zu integrieren, in ihre Staaten zu integrieren, weil sie die auch lieber als Druckmittel gegen Israel benutzt haben. Also die Israelis, die jetzigen Israelis, die Vorfahren der jetzigen Israelis, also die Juden sind da eingewandert, die Palästinenser sind zum Teil vertrieben worden, zum Teil geflohen. Das ist eine Urkatastrophe für die, ja, in der palästinensischen Erzählung. So, ich glaube, dass da unten erst dann Frieden einkehrt, wenn die Palästinenser den Israelis die Nakba verzeihen können. Und gleichzeitig ist es der Job der Israelis, weil die sind die Stärkeren da unten, dafür zu sorgen, dass die Palästinenser ihnen das verzeihen können. Wie man das macht, keine Ahnung, ja, wirklich. Aber ich glaube, dass da der Schlüssel ist. Nach allem, was ich darüber gelesen, gehört, gesehen, gesprochen, geinterviewt und sonst wie habe. Ich glaube, dass der Schlüssel zur Lösung des Nahostkonflikts darin liegt, dass die Palästinenser den Israelis verzeihen.
Danke für diese Einordnung.
Ich weiß nicht, ob ich richtig liege. Ich habe mir dafür auch schon viel Dresche eingehandelt, dass ich das so formuliere. Der Simon wüsste gerne, warum ist das H im Logo von Kaufhof ein Kleinbuchstabe?
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was der meint.
Das ist so ein Kompositum, ein ganz normales.
Ja, ich weiß nicht, wie das Logo von Kaufhof aussieht. Ich meine es zu wissen, aber anscheinend weiß ich es nicht.
Ach, du meinst, das ist... Ach so, warte mal, ich guck mal in der Bildersuche. Vielleicht schreiben die ja alles groß, außer das H.
Ja, genau. Also,
warte mal, ich guck mal, habe ich noch... Tatsächlich. Das sind alles Versalien und das H ist klein.
Guck mal, das ist krass. Das ist mir noch nie so aufgefallen.
Mir auch nicht.
Frigo lässt grüßen.
Frigo.
Kaufhof.
Das... Wow. Da gibt es ja überhaupt keinen sinnvollen Grund für, außer dass man eventuell drüber stolpert. und drüber nachdenkt oder in Podcasts drüber redet.
Aber ja, aber wir sind offensichtlich unser ganzes Leben lang nicht drüber gestolpert.
Das ist ja ein Ding. Warum machen die das? Also es ist ja noch nicht mal, also es gibt ja überhaupt auch noch nicht mal so eine Notwendigkeit als Aussprachehilfe oder sowas, weil das heißt halt nee. Kaufhof.
Ja, aber also es würde noch irgendwie Sinn ergeben, wenn du sagst Kauf und dann der Hof und du schreibst den ganzen Hof halt in Kleinbuchstaben. Das F müsste dann ein kleines F sein.
Oder so.
Okay, ja aber.
Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Also wenn da jetzt so zwei Vokale ja hintereinander krass. Wären, die getrennt ausgesprochen werden müssten oder so, dann könnte ich das noch nachvollziehen. Aber ja, habe ich auch noch nie gesehen. Ist mir echt noch nie aufgefallen. Geil. Jetzt können wir das nie wieder entsehen. Doch können wir, weil er fragt, gibt's Kaufhof überhaupt noch? Heute am 9.11.2018 wurde der Weg frei für den Zusammenschluss von Kaufhof und Karstadt. Ja, gibt's ja. noch. Es heißt jetzt Galeria Karstadt Kaufhof, glaube ich. Ich überlege gerade, ich glaube, das Ding am Alexanderplatz hier in Berlin ist tatsächlich auch noch, da steht, glaube ich, auch noch Kaufhof dran oder steht da nur noch Galeria dran? Ich weiß es gar nicht so genau, aber das ganze Ding ist gekauft worden von einem österreichischen Milliardär und der hat jetzt angefangen, zur Abwendung eines Insolvenzverfahrens, hat er angefangen, damit Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof zu schließen.
Ja.
Interessanterweise auch an Standorten, an denen man mit Eigentumswohnungen wesentlich mehr Geld verdienen kann als mit einem Warenhaus.
Ah.
Da bin ich dann auch mal auf die Recherchen gespannt, die wir dann in den nächsten Jahren lesen werden. Ja. Also insbesondere in Berlin, Wilmersdorfer Straße, da sollen, glaube ich, sogar auch Eigentumswohnungen rein, ist schon angekündigt worden. Und das ist also eine Wohnung auf der Wilmersdorfer, finde ich schon ganz cool irgendwie. Das ist so eine Fußgängerzone, aber eine sehr schöne Fußgängerzone.
Diese ganzen Kaufhäuser und Ketten und so, da kannst du ja auch sozialen Wandel dran ablesen, wie viel da verschwunden
Wahnsinn,
ist.
Wahnsinn.
Kennst du Horten?
Ja, klar.
Gibt's das noch?
Horten gibt's nicht mehr, nee, schon lange nicht mehr. Ich glaube, die sind in Karstadt aufgegangen, glaube ich. Horten ist in Karstadt aufgegangen oder in Hertie und die dann in Karstadt.
Ja, Hertie ist Hertie auch so eine auch. Sache. Oder Messer oder Adler oder Urban. Urban ist ein Billigladen für 1 Euro.
Urban, ja! Oh Gott!
Kennst du Urban?
Oh Gott, ja! Jetzt, oh weia, das hat jetzt ein bisschen gedauert.
Ich bin so froh, dass du's kennst.
Urban, gab's bei uns in Erftstadt, also wo ich zur Schule gegangen bin, das ist ja so eine Samtgemeinde aus, ich glaube, 14 Orten oder so. Und ich glaube, es gab alleine 3 Urban-Filialen in einigen.
Boah. Urban war so geil. Das ist halt so, was heute der Teddy ist.
Ja,
war
genau.
Damals der Urban. Ja. Und wir Aussiedler, wir sind natürlich alle immer zum Einkaufen hingegangen und da gab's so Schrott und Spielzeug von Simba und alles Mögliche.
Ja, was ich halt auch so krass finde, gerade an Kaufhäusern. Also wir haben hier in Tempelhof, wo ich wohne, haben wir noch einen Karstadt. Der hat auch, ich glaube, 5 Stockwerke oder so. So ganz klassisch, ne? Rolltreppe, läufst unten durch die Parfümerie und bei den Socken vorbei. Dann, ne, so kannst du mit der Rolltreppe so hochfahren durch die Etagen. Oben ist ein Restaurant. Witzigerweise ist das Karstadt-Restaurant, oh gut, ich war jetzt auch seit 3 Jahren nicht da, aber das Karstadt-Restaurant hier in Tempelhof war immer ziemlich gut. Konnte mal so für kleines Geld so Hausmannskost kriegen. Und ab und zu gehe ich da mal hin, wenn ich so Sachen brauche wie, ja, was man halt so. Ein Topfdeckel, ein Handtuch, weißt du, so eine Kaffeetasse oder irgendwie sowas.
Ja, ja. Hausrat,
genau. Und immer wenn ich da drin unterwegs bin und da ist gefühlt ist außer mir niemand da. Also das ist jetzt ganz leer, der Laden, also wenig Kundschaft, wenig Personal, es ist alles so. Das ist alles so anachronistisch irgendwie mittlerweile. Und jedes Mal, wenn ich da drin bin, werde ich wirklich sentimental, weil das Warenhaus ist das Versprechen einer besseren Zeit aus meiner Kindheit irgendwie. Also das war so, das war auch immer ein Ausflug dahin. Und es gab ja in jeder kleineren Stadt gab es ja ein Warenhaus. Also, ne, so Brühl, da gab es mehrere. Euskirchen war so die Kreisstadt von da, wo ich zur Grundschule gegangen bin. Da gab es ein Warenhaus, das hieß Teitke. Mhm. Und das gehört, das war halt nur der Teitke. Und das war jetzt nicht irgendeine Kette wie Kaufhof, die überall, ne, so Mischkalkulationen, überall so Häuser stehen hatten. So. Und ich finde, das ist was ich sogar oft ein bisschen schade finde, dass es nicht mehr so diese Warenhäuser gibt, wo dann alles so hinströmt irgendwie und dann so eine schöne Weihnachtsdekoration ist und ne, so da there goes my childhood. Ja, ein bisschen sentimental werde ich.
Ja, ich vermisse auch den Adler und ganz besonders vermisse Adler, ich, kennst du Kaufhaus? Die Drogerie? Nein, kein Kaufhaus, es war einfach nur ein Klamottenladen. Kennst du noch die Drogerie für Sie?
Für sie? War eine Drogerie? War das nicht eine Strumpfhosenmarke?
Nein, für sie war eine Drogerie und die hatte als Logo hatte die so eine Blume, so ein Gänseblümchen.
Nee.
Warte, ich muss das mal gerade hier recherchieren, ob ich da nicht Quatsch erzähle.
Für sie war eine Drogerie. Nee, sagt mir nichts.
Boah, warte, also ich finde jetzt auch keine, ich glaube, ich labere hier gerade Scheiße. Moment, für sie Logo? Nein, für sie ist eine Frauenzeitschrift.
Oh,
nein, weißt du, was ich meinte? Nein, weißt du, was ich meinte? Ich meinte ihr Platz.
Ihr Platz, ja sicher. Das ihr war so Platz, eine halbe Prielblume. Ja,
genau.
Für Leute, die noch wissen, was Prielblumen sind. Obwohl, die haben sie nochmal neu aufgelegt gehabt, die Prielblumen.
Ja, jeder weiß, was Prielblumen sind. Für mich war das immer so Zeichen von, du bist deutsch. Deine Eltern waren schon immer hier auf deinem Möbelstück. Prangt irgendwo eine Prielblume.
Auf den Kacheln in der Küche prangt Prielblumen.
Auf der orangefarbenen Küche oder auf der dunkelgrünen Kommode.
Ah, super. Diese Küchen, das ist übrigens auch was verschwindet. Ne? Also das ist dann so unsere Elterngeneration. Ich war die Tage bei den Nachbarn meiner Eltern, die sind halt auch so um die 80 Jahre alt. Und die haben halt, deren Haus ist halt, die haben das halt irgendwann mal eingerichtet vor 40 Jahren oder so. Und das bleibt dann halt im Wesentlichen so. Und die haben halt echt noch so eine Küche von damals, also es ist komplette 70s-Küche. Weißt du, die so glatte, so türkise, so eine dunkelgrüne Oberfläche, viel Chrom, Chromzierblenden und sowas, also total geil. Ich habe echt gedacht so, oh wow, zahlst du da mittlerweile richtig viel Geld für, wenn du sowas haben willst in einer ordentlichen Qualität.
Ja.
Total geil. Bah. Die Warenhäuser. Frage von Robert. Butter oder Margarine?
Ist für mich überhaupt keine Frage. Aber was ist das für eine Frage? Also für mich ist es immer Butter. Butter.
Ich verstehe es auch nicht. Also ich kann jetzt aus veganer Perspektive ist es natürlich schwierig, dass du sagst, okay, Butter, ne, werden Tiere für ausgebeutet. Aber ich bin kein Veganer und ich würde immer Butter bevorzugen auch.
Ja.
Also das ist
Butter ist doch das Allergeilste.
Bei allem, also ich esse so gut wie kein Fleisch mehr. Im Grunde bin ich Vegetarier. Und ich würde sogar einsehen, Veganer zu werden. Das kann ich rechtfertigen, das kann man essen, würde ich mit klarkommen. Aber Butter wäre wahrscheinlich das letzte oder vorletzte, was ich aus meiner Ernährung streichen würde.
Ja.
Mit Käse. Also Käse, ich habe noch keinen guten milchfreien Käseersatz gefunden. Ja. Nee, Butter, klar. Überhaupt Butter. Oh Gott. Das ist keine 2 oder 3 Jahre oder so ist das her, dass ich gelernt habe oder überhaupt begriffen habe, realisiert habe. Also, dass ich begriffen habe, was der Franzose damit meint, wenn er sagt, er würde eine Soße montieren. Ne? Das heißt nämlich nicht, dass sie zusammengebaut wird, sondern von Monter, die wird aufgebaut. Das heißt, wenn du eine Soße montierst, dann rührst du da nach und nach Butterflöckchen rein.
Mhm, du baust sie auf.
Du baust sie auf, genau. Das, ne? Also nicht zusammen, sondern auf. Seit ich das weiß, habe ich ein echtes Soßenproblem. Also seit ich das weiß, haben meine Soßen mehr Kalorien als die Nudeln.
Verstehe.
Musst du mal machen. Montier dir mal eine Soße. Also wenn du so eine Tomatensoße, gekocht hast, denkst du dir einfach mal, ich binde die jetzt mal so lange mit kalter Butter, ja, bis die so einen Sämigkeitsgrad hat, wie ich mir das vorstelle. Und dann iss mal deine Nudeln mit Tomatensoße. Das ist.
Montier dir eine Soße, das klingt wie back dir ein Eis.
Montiert euch Soßen. Nomen. Gerrit wüsste gerne, klingt Deutsch eigentlich wie ernstes Niederländisch oder klingt Niederländisch wie lustiges Deutsch?
Das ist witzig, das hat man bei vielen Sprachen, gell? Also sowas. Also ich kenne das aus mit Polnisch und Tschechisch. Tschechisch hört sich dann echt wirklich an wie eine Verarschung von Polnisch.
Echt?
Also ja, wie so eine, als würde man aus dem Polnischen so eine Kindersprache machen, so eine alberne Kindersprache, wo wirklich jedes Wort veralbert wird.
So ist es ja auch. Ich weiß jetzt nicht, man müsste mal einen Niederländer fragen. Aber also ich habe immer den Eindruck gehabt, dass Niederländisch ein bisschen einfacher strukturiert ist als Deutsch.
Mhm.
Ja, also dass es eigentlich eher ein lustiges Deutsch ist, wenn man so will.
Ja.
Gleichzeitig sind die Niederländer aber auch ein bisschen cooler als wir.
Oh, das sind sie.
Und das macht es halt wieder schwierig, da überheblich rumzuschinseln, haha, deine Sprach ist nicht niet gut. Weißt du, so, das ist irgendwie, ja. Also ich finde eigentlich, ja, ich, oft denke ich, ich wäre lieber Niederländer. Interessant ist ja dann Schweizerdeutsch, wobei es ging letztens irgendwo so ein Video rum in den sozialen Medien, wo wirklich jemand irgendwie ein Engländer oder ein Amerikaner oder sowas schrieb. Hier, ich habe dieses Video gesehen. Das ist Deutsch, aber was ist das? Was ist? Was sprechen die da? Stellt sich raus, was Schweizerdeutsch. Also weil das klingt ja auch, das klingt ja Deutsch, aber ist es nicht? Ne?
Ja.
Also
ja,
es ist ja, ja eine eigene Sprache. Was mir auch nicht klar war, habe ich letztes Jahr erst gelernt, dass Hochdeutsch für Schweizerinnen und Schweizer so ungefähr so ist, wie eine Fremdsprache zu sprechen.
Ja, ist das nicht der Wahnsinn?
Das ist für die anstrengend. Das war mir überhaupt nicht klar. Ich dachte, ja, die können das halt so, ne, so wie ich halt Kölsch kann, wenn ich das will, können die halt Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch, wie sie wollen. Aber tatsächlich ist es so, das ist für die, das ist kognitiver Aufwand.
Ja, ja. Und weißt du was? Ich komme jetzt gerade aus Portugal.
Ja.
Und ich habe gedacht, dass ich in Portugal ja mit meinen Spanischkenntnissen echt weit kommen würde, weil die haben ja tatsächlich, diese beiden Sprachen haben eine lexikalische Überschneidung von über 90%.
Das ist, hätte ich jetzt aber nicht gedacht.
Ja, und das ist heftig. Turns out, das geschriebene Portugiesisch kann ich verstehen. Ich kann ganze Texte lesen, Infotafeln, Menükarten. Ich verstehe alles.
Ja.
Aber die Aussprache, boah, das ist komplett anders, das ist völlig abgehoben, es hat nichts mit dem zu tun, was da steht. Also die Aussprache macht, dass es eine komplett andere Sprache ist tatsächlich. Mhm. Und dass es tatsächlich schwierig ist, man könnte ja auch meinen, das habe ich nämlich auch, ich habe mal so ein Video auf YouTube geschaut, welche Sprache eigentlich für einen Spanier die am einfachsten zu lernende ist.
Ja.
Und da hieß es eben auch, man könnte meinen, es ist Portugiesisch, aber es ist tatsächlich sehr, sehr schwierig, trotz dieser extremen Ähnlichkeit. Und das erinnert mich an dieses Schweiz-Deutschland-Problem, was du gerade genannt hast.
Der Martin schreibt, er würde versuchen, uns zum Singen zu bringen.
Sehr schön. Forget it.
Welches Lied, glaubt ihr, habt ihr in eurem bisherigen Leben am meisten gehört? Welches Lied? Oh, wow. Einzelne Lieder. Puh. Alben könnte ich nennen. Ganze Alben. Aber welche Songs von diesen Alben?
Ja, ich glaube, und das ist jetzt wirklich ein Gefühl, ich weiß nicht, ob das tatsächlich mit der Wahrheit übereinstimmt, aber es gibt so bestimmte Bands, die fand ich schon als Kind geil und dann mein ganzes Leben über und die wurden nie langweilig. Und dazu gehört halt Depeche Mode. Also alte Sachen von Depeche Mode. Und ich muss sagen, dass ich den Song Enjoy the Silence tatsächlich sehr, 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 sehr oft gehört habe. Und nicht nur so, weil es im Radio lief, sondern weil ich auch das dazugehörige Violator war das, glaube ich, oder?
Das weiß
ich. Wo das drauf ist. Ja, ich glaube, Violator war es. Und das Album habe ich halt hoch und runter gehört und immer wieder. Und das taucht immer noch in meinen Playlists auf. Deswegen, also könnte es sein, dass es tatsächlich dieser Song ist.
Ich überlege auch gerade, das ist halt auch das Problem. Also wir beide noch aus einer Zeit, in der nicht alle Musik stets verfügbar war. Und in der man sich eine Schallplatte gekauft hat und die hat man dann gehört erstmal monatelang oder zumindest wochenlang und sich dann irgendwie von Freunden noch eine Kassette mit einer anderen Schallplatte aufnehmen lassen oder sowas. Darum, ich finde das auch sehr, sehr schwer zu sagen. Also, aber es gibt eine Handvoll Songs, die ich immer wieder einschalte.
Ja, New Order, ist es nicht bei dir irgendwas von New Order?
Das könnte gut sein, ja. Also so New Order-Stücke. Ja, es könnte ein New Order Stück. Was könnte das denn sein? Wie heißt es denn noch? Jetzt in dem Moment entfällt es mir natürlich, wie es heißt. Ne, egal. Was es auf jeden Fall auch ist, ist One Perfect Sunrise von Orbital. Das ist teilweise ist das den ganzen Tag mein Soundtrack und wird wiederholt.
Wow.
Das ist so ein Ding, das kann ich die ganze Zeit kann ich das laufen lassen. Das ist immer weiter, immer weiter, immer weiter.
Mhm.
Lloyd Cole and the Commotions, Forest Fire. Ganz anderes Genre. Oh, und was ich auch total, oder? Ja, nee, ich war. Man müsste mal so eine Liste mit 10 Songs machen, die man immer wieder hört. Postal Service, Such Great Heights. Gibt es da eine tolle Version von Ben Folds von. Und ich hatte die Hoffnung, dass mir jetzt der Titel von dem New Order Song mit diesem krassen Bass-Intro einfällt, fällt mir aber nicht ein.
Blue Monday.
Nein, Blue Monday finde ich. Blue Monday ist tatsächlich, das ist ganz interessant. Blue Monday ist die Single von New Order, die mich am wenigsten anpackt.
Mm.
Also die,
das wie heißt eine andere große Hit? Es gibt doch Blue Monday und dann gibt es noch einen.
Bizarre Love Triangle.
Bizarre Love Triangle, genau.
Aber das meine ich auch nicht. Es ist eher was keiner kennt. Am Anfang gibt's halt, spielt Peter Hook halt den Bass, weil der hat ja immer, Peter Hook ist ja Bassist, der sein Leben lang gedacht hat, er wäre Lead-Gitarrist. Darum klingt New Order so, wie sie klingen. Und er spielt dann einen total schönen Basslauf. Und mir fällt der Titel, der Song des Titels, das fällt mir jetzt gerade nicht ein. Weil mein Gehirn kaputt ist. So sieht's doch mal aus. Alles kaputt hier. Das gibt's doch nicht, wie heißt der Song? Alle, die mir ein bisschen länger schon zuhören, schreien jetzt gerade ihre Podcatcher an, weil sie wissen, wie der Song heißt. Es ist grauenhaft. Es ist nicht grauenhaft. Du Vollidiot! Du gottloser Hund!
Ja, das haben wir übrigens auch vor der Sendung etabliert. Das ist das,
gottloser Hund, genau. Das ist die Beleidigung du jour.
Die beste Beleidigung ist dieser Tage. Ja.
Ist die beste, das Beste, was man zu euch gottlosen Hunden sagen kann.
Aus der Dönersprache.
Aus der Dönersprache. Aus dem Döneresisch. Andreas schreibt: Holgi, was ist der Unterschied zwischen Mastodon und Google Wave?
Google Wave, wie das schon klingt. Bin ich irgendwie alt oder warum sagt mir das nicht?
Das gab es nicht so lange. Ich weiß nicht genau, wie lange das her ist. Das kann man googeln. Google Wave war eine Technologie oder ein Service von Google, mit dem du, ist das trivial, mit dem du damals, das war zum ersten Mal die Möglichkeit, mit deinem Google-Account, also ne, Google Mail und so, mit deinem Google-Account kollaborativ an einem Dokument zu arbeiten. Ja, also in ein Word-Dokument, da konnten gleichzeitig mehrere Leute was reinschreiben.
Und was ist editieren. Der Unterschied zwischen einfach Google Docs, wo du einfach freigeben kannst?
Das ist heute trivial, genau. Ja. Das war damals aber alles andere als trivial.
Und aber was heißt denn damals? Wie weit gehen wir denn dann zurück?
20 Jahre.
Ah, okay.
So in der ungefähr, denke ich mal so. Und ich weiß noch, wie mich das, ich habe damals einen Radiobeitrag darüber gemacht und habe Google Wave bezeichnet als die Zukunft des kollaborativen Arbeitens. Und ein paar Wochen später haben sie das Ding eingestellt, weil es keiner benutzt hat. Das ist so einer der Running Gags meines Lebens wahrscheinlich, oder zumindest meines Berufslebens. Und das, mich hatte das damals so gezeckt, weil ich habe halt viel Doppelmoderation gemacht im Radio. Und selbst wenn du einzeln moderierst, du hast immer noch einen Redakteur, eine Redakteurin und vielleicht noch ein CVD da sitzen. Also es sind immer irgendwie 2, 3, 4, teilweise mehr Leute, die gleichzeitig an einer Sendung arbeiten und eigentlich idealerweise gleichzeitig ein Manuskript vollschreiben, aus dem ich dann hinterher meine Moderationen mache, wenn ich im Studio stehe. Darum hat mich das so völlig geflasht, dass es jetzt auf einmal diese Möglichkeit gibt. Ja, und zum Schluss haben wir dann eben immer mit Google Docs gearbeitet, weil das tatsächlich das Einfachste war. Der Unterschied zwischen Mastodon und Google Wave ist, ich glaube, dass Mastodon ein soziales Netzwerk ist und Google Wave das eher nicht war.
Ja.
Alexandra, da steht noch eine Frage. Hast du Mastodon genutzt, beziehungsweise nutzt du es?
Niemals.
Niemals, das ist interessant. Warum?
Gegenwart und Zukunft. Ich finde es einfach so unattraktiv. Ich finde den Namen fürchterlich.
Ja, naja,
auch
ist halt so ein Tier, ne?
Ich würde niemals tröten. Das ist Humor, der.
Tröt sagen, ja, das ist
der,
ja.
Der macht mir die Eingeweide, der macht das meine Eingeweide vertrocknen,
ja,
im Inneren.
Genau, ja, das ist tatsächlich. Aber ich weiß, ich weiß noch nicht mal, ob Tröten Humor ist. Ich glaube, das war der Typ, der Mastodon erfunden hat. Ist aus Dresden kommt der oder sowas. Wie war denn das? Der hat das halt irgendwie Post genannt, ne? Also Post, Beitrag posten. Und irgendwer hat gesagt, weiß nicht, mit ihm einen Kasten Bier gewettet oder so, dass er das nicht Tröd nennen wird. Und dann hat er das halt gemacht. Und solche Sachen verselbstständigen sich dann halt gern. Warum heißt das hier Vrind? Was ist denn das eigentlich für ein Name,
ja,
für einen Kanal? Ja?
Es ist nicht sehr hat sich halt
verselbstständigt irgendwie. Und ja, und so ist das mit Tröd auch. Aber es tut mir auch sehr, sehr weh, dieses Wort einfach nur zu sagen. Weil ja, das ist ein Humor, der davon trocknen meine Reproduktionsorgane aus. Was es aber auch ist, Was ist
aber? Du hast das so schön gesagt. Ach, herrlich. Das werde ich mir ganz oft anhören.
Als Klingelton. Ja.
Als Sample für einen Electro-Track.
Was Mastodon ist, und das finde ich wirklich ganz, ganz toll. Also ich bin kaum noch auf Twitter. Ich gucke da irgendwie alle 3-4 Tage mal rein, bekomme sofort schlechte Laune und lasse diese schlechte Laune dann aber auch auf Twitter aus. Also ist dann halt auch so 5 so Hate-Postings und dann gehe ich wieder. Mastodon ist wesentlich gesitteter, wesentlich zivilisierter. Die Klugscheißer-Rate ist ein bisschen größer. Also das Klugscheißer-Nicht-Klugscheißer-Verhältnis ist größer, weil da wahrscheinlich auch, weil da mehr Nerds unterwegs sind.
Wahrscheinlich mehr humorlose
Nerds. Mehr humorlose Nerds unterwegs sind, mit Sicherheit ist das so. Auch viele, sehr viele ironiebefreite Menschen, die auch einfach nicht so neurotypisch sind wie ich und darum mit Ironie nicht so gut klarkommen und dann immer ernsthaft reden wollen, obwohl man eigentlich einen scheiß Scherz gemacht hat und so. Ist manchmal ein bisschen anstrengend, aber der Umgangston ist wesentlich gesitteter. Die Interaktion, die da passiert, es ist weniger und sie ist aber, die Qualität der Interaktion ist wesentlich besser und es gibt praktisch keine Shitstorms, keinen Hate. Was ich darauf zurückführe, dass du keine sogenannten Drykos machen kannst. Also dieses, ne?
Drunter-Kommentar.
Du kannst einen Drunter-Kommentar, kannst du machen. Also du kannst mir einen Reply schicken, aber was du nur sehr schwer machen kannst, nur mit großem Aufwand, das ist deinen Followern mein Posting, meinen Tut, also deinen Followern meinen Tut in Kopie mit einem Kommentar von dir als verstehe. Neuen Tut schicken. Also dieses, ne, dieses RT'en, was bei Twitter ja.
Guck mal, was er gesagt hat.
Genau. Und das ist ja das ist ja ein Kampagnenwerkzeug eigentlich. Ja, genau, wie du sagtest, guck mal, was der gesagt hat. Das heißt, wenn ich was schreibe, was dir auf den Sack geht, dann kannst du jetzt nicht mehr entweder mir antworten und sagen, geht mir auf den Sack. Oder bei Twitter konntest du halt hingehen und sagen, hier, guck mal, der geht mir auf den Sack. Und du hast immer 5 Leute gefunden, die gesagt haben, ja, du hast recht, der Arschloch. So, ne? Und schon war da irgendwie schlechte Laune. Und diese Stimmung, also dieser Hate, den sehe ich auf Mastodon nicht. Und das tut gut. Das tut wirklich gut. Du kannst da irgendwie lustige Sachen hinschreiben. Und das funktioniert ganz toll. Also, falls du noch mal irgendwann an so einem Social Network teilnehmen willst, gib dem die Chance. Das macht echt einen guten, also lässt sich gut an bisher bei mir. Moritz schreibt, seitdem ich arbeite, lese ich nicht mehr. Davor war es ein Buch am Tag. Soll ich weniger dramatisch sein? Nein. In den letzten 3 Jahren habe ich 2 Bücher gelesen. Habt ihr eine Idee, wie ich mich dazu zwingen könnte? Ich scheitere, selbst wenn ich mir das vornehme, dann abends am Fernseher.
Mein Gott, warum wollen denn alle Bücher lesen? Ich weiß nicht, warum man sich dazu zwingen sollte. Das ist so wie manche Leute irgendwie glauben, ein Problem zu haben, weil sie schüchtern sind, bevor sie auf eine Bühne gehen. Ja, dann geh halt nicht auf eine Bühne. Wenn du dich auf der Bühne nicht wohlfühlst, geh halt wieder runter.
Na, aber Moritz hat ja gelesen, ein Buch am Tag. Was ich jetzt auch eher unglaubwürdig finde, aber lass es meinetwegen ein Buch in 3 Tagen gewesen sein. Und
ja, das ist halt,
schafft das nicht mehr.
Es ist ein gängiges Phänomen, das kennt man. Entweder man arbeitet so viel, dass man so viel im Kopf hat, dass man gar nicht mehr dazu kommt, oder aber man hat sich das Gehirn durch zu viel Doomscrolling kaputt gemacht oder so, sodass man sich nicht mehr auf eine Zeile konzentrieren kann. Also auf eine Zeile schon, aber bei 5 wird es dann schon schwierig. Und ja, was würde ich da empfehlen? Ich weiß es nicht. Also warum vermisst er überhaupt das Lesen? Das würde ich gerne wissen. Ist es die Versenkung? Ist es diese immersive Experience, dass man halt in einer Geschichte in
Warte,
einer
das Geschichte tute ich.
Weil wenn er das haben will, kann er auch irgendwie, wenn er zur Arbeit fährt, kann er sich ein Hörbuch reinziehen. Das wäre schon mal eine gute Alternative. Ich würde mich auf keinen Fall zum Lesen zwingen. Ich würde mich dazu zwingen, verdammt nochmal eine Pause zu haben in meinem Leben.
Ja.
Einen, einen Zeitpunkt, einen abgesteckten Zeitrahmen, der ohne mein Handy, der ohne Computer ist, der einfach mir gehört und wo ich sagen kann, okay, ich muss jetzt nicht unbedingt ein Buch lesen in dieser Zeit, aber ich kann ein bisschen stöbern. Kann man hier ein Buch aufmachen, da mal in E-Book Reader reinklicken und dass man sich das einfach mal gönnt. Also ich muss das auch machen, muss ich sagen. Ich komme sehr, sehr selten zum Lesen, dabei lese ich sehr gerne, es gibt mir viel. Aber ich muss dann wirklich streng mit mir sein und sagen, komm, du tust jetzt was Gutes, der Sonntag ist jetzt reserviert für Lektüre.
Echt, das reicht bei mir noch nicht mal. Also wenn ich nur einen Tag reserviere für Lektüre, es reicht nicht. Ich muss den einen Tag haben, um überhaupt runterzukommen und am zweiten Tag kann ich dann anfangen zu lesen. Das ist was, was mich sehr belastet. Ich lese auch unheimlich gerne und ich schaffe es unheimlich oft nicht. Und was ich auch nicht schaffe, ist abends im Bett eine halbe Stunde noch zu lesen oder so. Das kriege ich überhaupt nicht hin. Aus verschiedenen Gründen. Also entweder kann ich mich konzentrieren oder ich vergesse es sowieso wieder und muss dann wieder von vorne anfangen und sowas. Aber tatsächlich ist ja die Frage, warum willst du überhaupt lesen? Also man muss das ja auch nicht. Das ist ja auch sowas, das ist ja so ein Bildungsbürgertum-Ding. Wer nicht ein großes Bücherregal hat und das alles gelesen hat, der ist doof. Genau. Nee, ist halt nicht so. Sehr viele, sehr, sehr schlaue Leute haben kein großes Bücherregal. Das ist halt auch sowas, so ein komisches Gesellschaftsbild.
Der einmal im Jahr ein Buch hat, auf das er richtig Bock hat und wo er richtig tief eintaucht, aus dem er irgendeine Erkenntnis generiert, als jemand, der wirklich so Gießkannenprinzip, weißt du, wie möglich, einfach nur, um sagen zu können, also aus FOMO-Gründen, dieses preisgekrönte Buch habe ich gelesen, diesen Klassiker habe ich gelesen, aber im Grunde ist es einfach nur so ein Lesen, um es gelesen zu haben, um es abgehakt zu haben.
Um dem Bildungskanon gerecht geworden zu sein.
Ja, genau.
Manuel fragt, habt ihr schon mal eine Antwort aus der Sendung geschnitten? Mein lieber Manuel, die Antwort auf diese Frage ist, Sebastian fragt, Thermomix, ja oder nein?
Ich frage, was ist das? Ich meine, ich weiß, ich habe mir das Wort schon mal gehört. Ich weiß, dass es sowas ist, dass man erwirbt auf einer Art Tupperparty und dass viele Hausfrauen davon ganz begeistert sind. Aber ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe noch nie einen gesehen.
Das ist eine Küche, also es ist eine Küchenmaschine. Aber nicht mit so einem, ne, so wie so KitchenAids mit so einem Arm von oben, Teigrühre, Knet und sonst was. Es ist im Grunde, es ist ein großer Topf, ich weiß nicht, wie viele Liter er hat, 3 Liter oder irgendwie sowas, aus Edelstahl irgendwie. Der sitzt in einem Kasten, sitzt der drin. Und dieser Kasten hat so eine elektronische Steuerung und da ist auch drin eine Induktionsheizspulendraht-Dingsi. Also das ist im Grunde, ist das ein vollautomatischer Kochtopf. Und der kann durch verschiedene Einsätze, die du da reinmachen kannst, kann der häckseln, kneten und rühren, glaube ich, kann er. Das heißt, im Grunde ist das ein Ding, mit dem du tatsächlich vollautomatisch, indem du einfach entweder alle Zutaten gleichzeitig oder nach einem bestimmten Zeitplan Zutaten da reinwirfst, kann dieser Kochtopf vollautomatisch oder zumindest halbautomatisch alle möglichen Gerichte zubereiten. Ich weiß auch nicht, was man damit will, weil ich denke mal, ja, damit kann man halt Suppe machen. Oder Soßen machen oder sonst irgendwie was. Aber das Steak, das ich mir brate oder die Fritten, die ich mir frittiere, die mache ich da drin halt auch nicht. Und ich habe auch nie verstanden, warum Menschen davon so sehr begeistert sind. Also es ist ja fast schon religiöse Begeisterung. So wie bei mir und meinem Airfryer.
Ja, da gibt's auch so Kochbücher ohne Ende.
Gell? Ja, und das Ding ist halt richtig, richtig teuer. Ne? Also es kostet ja weit über 1.000 Euro. Und ich habe das nie verstanden. Und immer wenn ich sage, ja, da kann man halt Soßen und Suppen drin machen, und das ist ja auch ganz toll, dass man das kann, weil ich glaube, wenn man, weiß ich, 2 Kinder hat, ja, und sich den ganzen Tag um diese Kinder, den Haushalt, irgendeinen Scheiß kümmern muss, ist man, glaube ich, ganz froh, wenn man ein automatisches Ding in der Küche hat, das die Nudeln mit Tomatensauce, die die Kinder so gerne essen, mehr oder weniger ohne mein Dazutun herstellt. Aber ja, immer wenn ich dann sage, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was ich damit soll, heißt, ja, da gibt's ja auch noch den Aufsatz, da kannst du dann Kartoffeln dünsten. Und es gibt irgendwie so, dass so ein, ich weiß auch nicht, so ein Referenzrezept oder so, Königsberger Klopse. Aus irgendeinem Grund erzählt dir jeder Zweite, der Thermomix begeistert ist, von den Königsberger Klopsen. Und ich muss unbedingt mal so eine Party mitmachen, merke ich gerade.
Wie kommt man da dran? Ich würde gerne eine Einladung kriegen, aber ich weiß nicht, mit wem ich dafür reden muss.
Wahrscheinlich musst du irgendwie gucken auf der Homepage dieser Firma und ja, dann dahin
schreiben. Selber
eine schmeißen. Genau, so wie die Tupper-Partys halt auch. So geht das ja auch. Du sagst
ja,
auch,
ich
lade sechs Freundinnen ein und dann kommt halt die Tupper-Beraterin vorbei.
Ich will von einer echten Hühnerfrau dazu eingeladen werden.
Ich auch. Ich habe mal, da waren wir noch im alten Studio, das war vor 2001, habe ich mal kennengelernt einen Tupper-Berater. Ja, das sind eigentlich immer Frauen. Ja, immer. Mhm. Das war auch von dem Firmengründer, war das auch so gedacht, dass das immer Frauen sind, die auch alle so aussehen müssen wie Hausfrauen mit so Schürzen.
Ja, die müssen auch diese sozialen Skills haben, um dann die ganze Nachbarschaft zusammenzutrommeln.
Und dann ruft bei uns in der Sendung ein Typ an, der sagt, ja, ich bin Tupper-Berater. Und ich, was? Total. Ich habe gesagt, das gibt's ja überhaupt nicht. Das ist ja, hab dann auch gesagt, komm, ey, wir müssen unbedingt eine Sendung zusammen machen. Wir machen eine Tupper-Party und ne, so ein Mikrofon mitlaufen lassen, tralalala. Und er sagte, ja, alles klar, ich kläre das mal mit dem Vertrieb oder wer auch immer da zuständig ist. Und die haben es ihm dann aber untersagt. Weil die Angst hatten, dass ich das dann letztendlich durch den Kakao ziehen würde, alles. Was ich total schade finde, heute noch. Ich wollte den zu Gast in meiner Nachtsendung haben. Ich habe damals eine dreistündige Hörertalksendung gemacht abends. Und ich wollte den zu Gast haben, eine Tupper-Party machen. Das durfte der nicht. Aber, ja, vielleicht werden wir mal zu einer Thermomix-Party eingeladen. Vielleicht werden wir beide ja mal gleich zu einer Thermomix-Party eingeladen. Wir würden, können wir mal gucken. Vielleicht irgendwas zwischen Berlin und Augsburg oder so. Ja. Thermomix-Party. Aber es muss Königsberger Klopse geben. Sonst setzt's was. Sebastian fragt, welche Sprachen sprecht ihr, wann habt ihr diese gelernt und hättet ihr gerne mehr gelernt?
Also, ich spreche 4 Sprachen aktuell, aber ich muss ein bisschen Einschränkungen machen. Also, ich spreche Polnisch, obviously, das ist meine Muttersprache. Dann
hieß nochmal dieser eine Satz, du weißt schon, herrlich.
Proszę bardzo. dann habe ich Deutsch. Deutsch betrachte ich eigentlich auch als meine Muttersprache.
Okay, das geht. Also, du hast zwei Mutter. Okay.
Ja, also ich habe sie zwar erst mit 8 Jahren gelernt, aber ich beherrsche sie so gut wie meine Muttersprache. Ich weiß, dass mir manchmal Fehler passieren, an denen man mich erkennen kann. Ja, das sind so feine Sachen. Das ist so, wie Laute gebildet werden im Mund, im Rachen und so. Und manche Leute haben da ein Gehör für, die merken das. Mhm. Oder manchmal sage ich auch irgendwas Falsches, wo ein Muttersprachler mich korrigieren muss. Der sagt, das ist aber in der deutschen Grammatik nicht so. Aber das ist selten, ganz selten
kommt
das
vor. Ja, zumal, also selbst ich als wirklich Deutsch-Muttersprachler, also selbst ich spreche ja oft falsch.
Ja.
Also das soll mal keiner behaupten, er würde stets und ständig richtig reden.
Ja.
Also nee.
Ja, dann spreche ich Englisch und zwar fließend. Also wenn ich mich auf Englisch unterhalten muss, dann geht das ohne Probleme und relativ fehlerfrei. Und wenn ich einen Fehler mache, dann merke ich es schon, während ich ihn mache und kann mich dann auch gleich korrigieren.
Aber kannst du das aus dem Stand oder brauchst du ein bisschen Anlaufzeit?
Nee,
ich merke das, wenn ich zum Beispiel so eine Woche in England bin, dass ich so am ersten Tag noch so ein bisschen holprig durch die Gegend denke und ab dem zweiten Tag bin ich genau dann voll drin.
Weißt du, also ich schreibe privat sehr viel auf Englisch. Also wenn ich zum Beispiel meine Gedanken aufschreibe, dann tue ich das tatsächlich oft auf Englisch.
Ach, das ist aber
weil
auch
die Sprache mir einen besseren Zugang zu meinem Unterbewussten ermöglicht. Es ist einfach so. Also vor allem so abstrakte Gedanken kann ich viel besser auf Englisch formulieren. Ich habe auch dann viel eher die Wörter parat, die mich weiterbringen.
Das ist interessant. Das habe ich noch nie versucht. Aber ich habe oft ich erwische mich oft dabei, wie ich nach einem deutschen Wort für das ringe, was ich auf Englisch drücken könnte. Vielleicht sollte ich das auch mal so rum. Bin ich noch nie drauf gekommen, daraus einen Skill zu machen und nicht, das Ganze als Feature zu benutzen und nicht als Bug. Ja.
Naja, super, also das ist wirklich super. Gut. Das ist wirklich
super
gut.
Idee.
Ja, und Spanisch kann ich gut, aber nicht sprechen, sondern lesen, weil ich lerne es halt seit einem Jahr, allerdings fanatisch, also richtig mit Vollgas. Ich habe sämtliche Vokabeln drin. Ich habe tausende von Wortschatzvokabeln mir reingepaukt. Die Grammatik beherrsche ich auch. Das heißt, ich kann einen Roman, der einigermaßen leicht geschrieben ist, so ein locker flockig geschriebener Roman Chiclet. Oder Wikipedia, Chiclet, genau.
Chiclet auf Spanisch.
Oder Wikipedia-Artikel oder halt Serienfilme, wenn sie mit Untertitel sind, kann ich alles verstehen. Ah. Sprechen leider gar nicht, weil mir da auch die Praxis fehlt. Aber okay. Gut. Aber das sind so die vier Sprachen, die ich mit denen ich disponiere.
Wie lernst du Spanisch?
Ich lerne es autodidaktisch. Ich habe
aus Büchern, aus Apps.
Con Gusto Nuevo. Das ist ein Buch, das an der Volkshochschule benutzt wird. Und da lerne ich einfach Lektion für Lektion, ziemlich diszipliniert mit entsprechendem Cuaderno, also dieses Workbook halt, was es dazu gibt. Dann nutze ich die für Vokabellernen die App Phase 6 oder Phase 6. Das ist einfach so eine Vokabelkartei und bieten die Vokabelsammlungen von sämtlichen Lehrbüchern und Vokabelpakete die auch nicht an ein Buch gebunden sind, unabhängig davon.
Das ist cool, ja.
Und was mir wirklich das Allermeiste bringt, ich mache ganz viel übers Hören, Hörbücher auf Spanisch, also die aufs Lernen auch ausgelegt sind. Sehr viel auf YouTube, kleine Beiträge, Deutsche Welle, Español. Ganz gut zum Lernen sind tatsächlich Newsbeiträge, weil die Sprecher gewohnt sind, ein deutliches, sehr deutliches, klares Spanisch zu sprechen. Also ich mache einfach alles Mögliche, auch Podcasts und für mich hat sich das als sehr wirksam erwiesen, einfach so eine Mischung aus aktiv und passiv zu machen. Also wo ich wirklich aktiv irgendwas lerne, Vokabeln dekliniere oder so, aber dann mir auch passiv einen Podcast oder ein Hörbuch reinziehe und wo es dann nicht darum geht, jeden einzelnen Satz zu verstehen, jedes einzelne Wort nachzuschlagen, sondern ich lasse einfach alles reinknallen, weißt du? Und das hilft. Das hilft, weil du gewöhnst dich einfach an diese Strukturen. Das ist ganz was
Unterbewusstes. An die Melodie, an bestimmte Wortkonstellationen, die immer wieder Phrasen ergeben und sowas.
Und manchmal gehe ich halt spazieren 20 Minuten und ich verstehe nichts oder ich verstehe nur so halb und ich sage mir, doch, das Ziel ist erfüllt, weil ich war in dieser Suppe drin und darum geht's.
Ja, super. Na, ich frische gerade mein Französisch auf. Das heißt gerade.
Oh, cool.
Ich habe ja in der Schule Französisch gelernt. Ich habe das richtig schnell gelernt, richtig gut gelernt.
Wow,
ich hatte nur 2 Jahre, aber das ging unglaublich. Ich war wirklich richtig gut. Und meine Französischlehrerin meinte auch nach dem ersten Jahr, sie hätte selten Schüler gehabt, die so akzentfrei daherkommen würden.
Boah, aber
ich dachte so, wow, hey, ich bin der Größte. Ja, und dann war ich halt, das war dann 9. und 10. Klasse hatte ich Französisch. Dann ab der 11. nicht mehr und dann ist es halt komplett verkümmert. Also komplett verkümmert.
Ja, das passiert
und
schnell.
Und das ist halt, wann war ich denn in der 9., 10. Klasse? Das ist über 30 Jahre her. Und jetzt hatte Kada, meine Frau, die hat so diese Duolingo-App mit so einer Familienlizenz erworben und mir davon so eine Lizenz abgegeben sozusagen, weil ist ja Familie. Und dachte ich so, ja, mal gucken, was soll ich denn jetzt damit? Das nervt ja auch. Und hab dann so ein bisschen mit Spanisch rumgespielt, weil ich vor ein paar Jahren mal so spanisches Grammatikgerüst gelernt habe, so Zeiten und so Zeugs und Präpositionen und so. Und dachte, ja, spiel mal rum, mal gucken, was du noch kannst. Und hab dann irgendwie so ein bisschen Spanisch und das ist so, dachte ich, ach, kann man ja mal machen, so 5 Minuten am Tag tut ja nicht weh. Und hab dann noch Französisch genommen, dachte, weil Französisch, ich finde Französisch irgendwie geil. Das ist halt eine total überflüssige Sprache, braucht kein Mensch irgendwie. Weißt du, leck mich am Arsch, aber ey, ihr habt Austern. Also irgendwie finde ich Französisch, ich weiß nicht, ich habe eine Frankreich-Affinität, obwohl ich echt selten nur in Frankreich war in meinem Leben. Ich mag Frankreich, also Charmagne halt. Ne? Und habe halt angefangen, mein Französisch aufzufrischen und mache jetzt irgendwie jeden Tag so 5 Minuten oder 10 Minuten auf dieser Duolingo-App so Phrasen, Worte, tralala lernen und finde das eigentlich ganz lustig. Ich muss mal gucken, also ich habe jetzt gerade so viel um die Ohren, einfach auch privat so extrem viel um die Ohren, also privat und Arbeit, dass ich froh bin, wenn ich 5 Minuten Französisch schaffe am Tag.
Ja.
Oft ist es halt so, dass ich dann da abends sitze und noch nicht mal mehr in der Lage bin, die Frage, was ist das, zu formulieren und dann merke ich halt auch, dass ich vielleicht einfach nur noch vor der Glotze versacken oder direkt schlafen gehen sollte. Ja, Englisch spreche ich verhandlungssicher auch, genau wie du. Ja, Spanisch, auch rudimentär, also so Speisekarten-Spanisch. Obwohl, er ist eher Speisekarten-Italienisch. Spanisch dann wahrscheinlich eher so wie so ein Zweijähriger oder sowas. Mhm. Und Französisch ähnlich. Also, aber eigentlich kann ich nur Englisch und Deutsch, wenn ich ehrlich bin.
Ja.
Niederländisch, das ist gut, ist halt wie Deutsch, hatten wir ja eben kurz. Das verstehe ich halt, aber sprechen kann ich es nicht, weil ich immer wieder denke, nee, so wird das nicht ausgesprochen. Ja? Der Kühlschrank zum Beispiel, mit OE, also KOEL, ne? Kühl. Mhm. Das, und ich stehe dann und denke, nee, wie wird denn das jetzt ausgesprochen? Das wird ja nicht kühl ausgesprochen. Stellt sich raus, ja doch. Also das ist so. Aber sonst, ich traue mich nicht, Niederländisch zu sprechen. Tatsächlich, auch wenn ich dann irgendwo da in der Fritteur stehe und Fritten haben will, bestelle ich die meistens auf Englisch, weil ich es nicht schaffe zu sagen, ein rote Frit. So, das schaffe ich nicht. Obwohl es, glaube ich, richtig wäre. Okay, ja, kriege ich nicht hin. Bin ich gehemmt.
Es ist so eine innere Blockade.
Ja, der Niederländer hemmt mich. Sebastian fragt, und die Frage geht ausschließlich an mich. Sei froh, Alexandra. Wie geht's den Hoden?
Klöten-Content, ja.
Wie geht's den Hoden denn heute? Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest, wir sind ja gerade mit den Fragen im Jahr 2018, als die Welt noch in Ordnung war.
Wie kann ich das nicht mitbekommen haben, Holger?
Was?
Über deine Vasektomie.
Ja, genau.
Oder meinst du das?
Ja, das genau. Und,
das hat jeder mitbekommen. Meine Mutter weiß es.
Hoden. Kennst du das von Hannes Richard, diesem Cartoonisten? Hoden! Kennst du das?
Nee, kenn ich
okay,
nicht.
Schicke ich dir. Ich versuch's zu finden. Warte mal, ich muss das aufschreiben. Hoden, warte mal, Richard Hoden, dass das in die Shownotes kommt. Der Richard ist sowieso. Also Hannes Richard ist ein grandioser Cartoonist. Richard Hoden, so Richard geschrieben. Hat dann so Cartoons irgendwie, Frau liegt im Bett, ist gerade aufgewacht, Typ steht an so mehreren Tischen, wo so ein Frühstücksbuffet aufgebaut ist. Und sie sagt: Ach, wie nett, du hast uns Frühstücksbuffet gemacht. Und er sagt: Ja, aber Röhr ist leider schon alle. Der hat einen echt toll subversiven Humor, der Typ. Also ja, Hannes Richard, kann ich wirklich nur empfehlen. Nein, meinen Hoden geht's gut. Ich hatte ja damals nicht nur die Vasektomie gemacht, sondern hatte auch das Problem, dass es eine leichte Komplikation gab bei der Vasektomie, sodass mir ein Hoden ja über Wochen noch sehr stark wehgetan hat. Aber mittlerweile ist das rausgemändelt. Also ich habe keine Beschwerden so gesehen. Habe ich das erzählt mit dem Interview im Radio mit dem Typen? Habe ich das erzählt?
Ich weiß es nicht. Ich weiß aber auch nicht, ob ich es wissen will.
Es ist eine eigentlich sehr lustige Geschichte. Also wir stehen. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich keine Namen nenne. Also wir stehen so im Studio, Doppelmoderation. Und das heißt, ja, heute interviewen wir von dem und dem Medium wegen der und der Sache. Und wir haben beide gesagt, ja, aber mit dem Chefredakteur reden wir nicht mehr, weil den halten wir für einen Arschloch. Mit dem haben wir schon zweimal interviewt und der ist uns beide Male blöd gekommen, obwohl wir Kollegen sind und es überhaupt keinen Anlass gab, uns blöd zu kommen. Mit dem wollen wir nicht mehr reden. So, nochmal einen anderen Redakteur gehabt, mit dem wir geredet haben. So, jetzt stehst du so in der Sendung, Live-Sendung läuft, dann wird der Gesprächspartner wird dann reingestellt, ne? Draußen sitzt der Redakteur, ruft den an, stellt den ins Studio und dann machst du noch so ein bisschen Vorgespräch, ne? So, hast dann so schaltest den dann irgendwie in so einen Vorgesprächsmodus und sagst, ja, guten Tag, hier sind Holger und Katja und bla und wir reden gleich und. Und der Typ so, ja, alles klar, ganz toll, war total nett. Und dann habe ich ihn wieder rausgestellt in die Warteschleife, weil die Musik noch läuft und sagt meine Co-Moderatorin, ach Mensch, der war aber nett, gar nicht so wie der. Sag ich, ja, echt nicht so elend dickhodig wie der Dingens, der vorher. Ach, übrigens, apropos, sag ich zu ihr, mir tun immer noch die Eier weh. So, kommt aus dem Lautsprecher, aus dem Studio-Lautsprecher eine Stimme, und zwar von unserem Interviewpartner, der sagt, ich kann das alles hören. Und dann habe ich den größten Fehler meines beruflichen Lebens gemacht. Ich habe zu dem Typen gesagt, in 10 Sekunden geht's los, bleiben Sie bitte hinterher dran, ich erkläre Ihnen das dann schnell, nicht, dass Sie einen falschen Eindruck kriegen. Und das ärgert mich bis heute, dass ich das gemacht habe. Ich hätte einfach die Schnauze halten sollen und sagen sollen, oh, das, Entschuldigung. Dann hätte der Typ hätte sein Leben lang immer sich gefragt, wenn im Radio Musik läuft, was machen die Moderatoren gerade, während die Musik läuft? Was machen die da gerade? Und das, die Chance, das ist so, ey, das ärgert, das wird mich in 100 Jahren, naja, in 50 Jahren wird mich das noch ärgern. Ehrlich. Mann, ich kann das alles hören. Und der muss sich echt, während ich das, der muss sich gefragt haben, Was machen die da in dem Studio, dass dem die Eier immer noch wehtun, vor allem immer noch? Ja, das heißt, die machen das vielleicht sogar öfter. Was einem dann so alles halt im Kopf so rumspukt auf die Schnelle, weißt du? Wie rau muss das zugehen da im Radio?
Super gut. Oh man.
Silvio fragt, wie steht ihr zur förmlichen Anrede, wie sie in Deutschland weit verbreitet ist?
Meint das die sehr geehrte Damen und Herren?
Sehr geehrte Damen und Herren, ja, sie auch, ne? Also Ed Holge, also an mich explizit gerichtet, findest du die Distanz, die sich durch Siezen aufbaut, immer noch gut? Anscheinend habe ich das in einer Sendung von 2014 mal gesagt. Nein, finde ich nicht, das geht mir auf den Sack. Siezerei geht mir auf den Sack. Mittlerweile geht mir das richtig auf den Geist, weil nämlich ich feststellen muss, auch ein Social-Media-Phänomen, es gibt Menschen, die bestehen darauf, gesiezt zu werden.
Ja.
Und natürlich sieze ich Menschen, die mir fremd sind, die vielleicht älter sind als ich oder einen anderen gesellschaftlichen Status haben als ich oder so. Aber eigentlich fände ich es viel besser, wenn wir duzen würden. Wenn wir so ein You hätten, wie in der englischsprachigen Welt.
Also ich empfehle allen den Text in der Duzfalle von Max Gold. In diesem Text steht wunderbar beschrieben, was das Problem mit diesem allgegenwärtigen Duzen ist.
Okay.
Mehr will ich dazu nicht sagen. Also, meine persönliche Haltung zum Siezen ist, ich finde Siezen in Social Media absolut abartig. Das ist so onkelhaft. Siez-Onkel immer.
Ja, da hast du dich jetzt aber verhört. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass wir uns duzen. Das ist ja halt auch immer so ein, Es ist halt immer ich weise dir jetzt deinen Platz zu, Freundchen.
Genau. So was ist das. Und genauso daneben finde ich es, wenn man in der Medienbranche sich siezt.
Ja, das ist halt mein Problem. Mein Leben lang arbeite ich in der Medienbranche und ich bin es nicht gewohnt, Leute zu siezen. Ja, darum duze ich immer alle. Und manchmal ist es halt.
Kommt ja ein Siezmensch und gibt dir irgendwie, he gives you shit, geduzt hast, also ist mir schon mal passiert. Und da war ich dann auch so, hallo, wir sind doch hier in Medien und Kultur. Ja. What's wrong?
Nee, aber selbst dass mir jemand, also selbst Shit hat mir noch niemand gegeben. Also meistens frage ich, wenn es irgendwie, duzen wir uns eigentlich oder siezen wir uns? Weil die meisten Fremden, mit denen ich spreche, mit denen spreche ich aus beruflichen Gründen. Und das auch, um das zu veröffentlichen. Da frage ich dann ganz gerne, duzen wir uns oder siezen wir uns? Und häufig ist es halt auch so, dass ich, weiß ich nicht, wenn ich einen Institutsdirektor eines Helmholtz-Instituts interviewe, den duze ich halt nicht.
Ja.
So, also das ist halt einfach, der ist
ja,
halt.
Ja, ich bin mir auch sicher, dass viele Menschen, die sich privat duzen, in der Interviewsituation im Studio sich dann siezen oder im Fernsehen.
Oh ja, sehr schönes Ding. Kennst du die Sendung Alles in Butter von WDR 5?
Natürlich.
Die duzen sich. Die duzen sich. Wenn das Mikrofon aus ist, duzen die sich. Und neulich haben sie sich verraten. Und das war sehr, sehr cool. Und zwar, die meisten dieser Sendungen sind voraufgezeichnet. Ja, also es ist keine Live-Sendung Samstag, sondern die sind voraufgezeichnet und diese Frau, die da moderiert, fragte irgendwas, Helmut Gothe antwortete irgendwas und dann war auch noch Sigrid Müller, diese Produkttesterin, war glaube ich auch noch im Studio und irgendwie hat Gothe sich verfaselt oder verhaspelt und dann hat die Regie irgendwas gesagt, was man nicht gehört hat, dann hat aber die Moderatorin gesagt, okay. Und meinte dann, Helmut, du setzt nochmal an und dann ich und so. Und dann haben die sich geduzt und dann haben sie das Stück nochmal aufgezeichnet und sich dabei gesiezt. Mhm. Und das war im Podcast.
Und zwar,
die haben den Podcast zu früh veröffentlicht. Ich dachte so, was ist denn hier? Oh, das ist ja cool, ist ja schon mittwochs, die Deppen haben das schon mittwochs veröffentlicht. Zack, runterlad. Dann habe ich mir das runtergeladen und habe das gehört und dachte, wow, interessant.
Und dann haben die das wahrscheinlich gelöscht
und dann haben die das aber ganz schnell wieder, ganz schnell ausgetauscht, aber ich habe den Mitschnitt gesichert. Aber und das fand ich ein bisschen enttäuschend, ehrlich gesagt, weil ich finde das wirklich affig, wenn das Leute sind, die seit vielen Jahren eine Sendung zusammen machen, dass sie dann so ein, Herr Gothe, Frau Dingens, ich finde das affig. Was soll denn das? Und ich finde auch Duzen überhaupt als Medienansprache, du hörst die Vrindheit, ja, grauenhaft. Das ist wirklich, das ist so 90er Jahre schmerbäuchiger Hörfunkberater-Sprech. Ja, die Hörsituation, da ist man ja alleine, das hört man ja für sich alleine. Darum ist die Ansprache du ganz besonders wichtig und es ist auch immer ganz gut, das dann so zugewandt zu sprechen und die Leute auch da abzuholen, wo sie stehen, wo ich dann auch mal mir gedacht habe, woher weißt du, Arschloch, eigentlich, wo ich stehe, wenn du mich übers Radio ansprichst? Nur weil es 9 Uhr morgens ist, heißt das noch lange nicht, dass ich gerade aufgestanden bin, du Fatzke. Das, so. Und dieses Duzen im Hörfunk oder auch auch bei IKEA, ja. Mhm. Furchtbar. Dann, wenn ihr nicht sie sagen wollt, dann irzt doch einfach.
Ja.
Ihr hört die Wirrendheit.
Ja, irzen.
Wo ist das Problem?
Genau.
Ja? Duzen, du hörst die Wirrendheit.
Weißt du, das ist auch so eine Sache, die mich in den Schulklassen immer so aufregt, weil die Lehrer heutzutage, Lehrerinnen, die sagen ja zu den Kindern, also die stehen vor der Klasse, okay, stell dir die Situation vor,
ja.
Lehrer steht vor der Klasse und sagt, so, jetzt nimmst du dein Heft heraus,
ja.
Schlägst es auf und dein Buch auf der Seite 20, da machst du jetzt die Aufgabe, also verstehst
der,
du?
Der steht vor der 20 spricht, Leuten und sagt du?
Genau, und sagt du,
das
ganz
ist ja
genau.
Zu fassen.
Ja, und das ist jetzt gerade eine Mode und jede wird dir sagen, das ist so, weil die Kinder fühlen sich dann persönlich angesprochen. Ja, aber die sind super irritiert dann, wenn ich komme in die Klasse und ich irze sie.
Ja.
Mit
Verlaub, ich halte das für Blödsinn, dass die Kinder sich dann besser angesprochen fühlen.
Ja, ich find's auch völlig bescheuert und Banane.
Du sprichst doch eine Gruppe an, die sollen doch vor allen Dingen alle das Gleiche machen und nicht, also nee. Also da hat sich das ist Quatsch, das passiert nicht.
Das hat sich irgendein Pädagoge ausgedacht.
Das kann ich mir nicht vorstellen, Pädagogen sind nicht so dumm.
Ja, doch.
Wahrscheinlich war es irgendjemand in der Kultusbürokratie, der oder die sowieso keine Ahnung, also das ist doch nicht, nee. Da muss ich muss mal die Kinder fragen, ob das bei denen auch ist, sie nicht auszuhalten.
Ja, frag sie mal.
Aber das tut mir körperlich weh, darüber nachzudenken.
Ja, mir geht's genauso. Aber
du schlägst jetzt das Buch.
Ich weiß, dass es Leute gibt, bestimmt auch in der Hörerschaft, die den Lehrerberuf ergriffen haben und die genau das praktizieren
und mir
auch sagen werden, dass es schön ist.
Ich würde mich weigern, das zu tun. Aber gut, ich bin halt auch alt. Haben Sie euch eigentlich, also uns haben Sie dann, ich war auf dem Gymnasium, ab der Oberstufe war es eigentlich Usus, die Schülerschaft zu siezen.
Ja.
Vorname und Sie.
Wir wurden auch gesiezt.
Holger, Sie. Und das haben dann unsere Lehrer auch mit uns abgesprochen. Also wir haben uns halt alle duzen lassen von denen, weil das war halt auch so, ja, Entschuldigung, Herr Wagner, aber ich habe schon in der 6. Klasse bei Ihnen Unterricht gehabt. Was soll denn jetzt der Quatsch? Aber ja. das war irgendwie so, wie heißt das denn?
Initiationsritus?
Nee, Wie heißt das denn? Common Sense? Nee, wie heißt denn das auf Deutsch?
Usus.
Comment war das. Usus, genau. Wie heißt das denn auf Deutsch? Usus. Comment. Der Usus ist der Kommand der Deutschen. Bleibt uns nur noch übrig, die obligatorische Höflichkeitsfrage von Esurell zu stellen. Wie geht's uns denn heute?
Ja, mir geht's gut. Heute war ein wunderschöner Tag mit Sonnenschein. Eiskalt und Sonnenschein. Ich liebe diese Kombi endlich mal, weil der Winter hängt mir schon wirklich zum Hals raus.
Hölle, ja, Hölle, Hölle, Hölle.
Und ich habe heute schon die ersten blühenden Bäume gesehen.
Mir geht's auch gut. Also mir geht's wirklich, wirklich sehr gut. Mir hat jetzt auch diese Sendung gut getan, mal wieder irgendwie herzhaft lachen, irgendwie die ganze Zeit. Weil ich die letzten Wochen im Wesentlichen damit beschäftigt war, mich um die Zukunft meiner Eltern zu kümmern.
Mm.
Und mich das sehr belastet hat. Einerseits psychisch sehr belastet hat, aber auch strukturell sehr belastet hat. Also logistisch sehr belastet hat. Und ich dann auch noch heute, ja, ne, also heute dann wirklich die, genau heute am Aufzeichnungstag, die Lungenärztin mir vor ein paar Stunden gesagt hat, ja, also Ihr Asthma, das haben wir im Griff, sehen Sie hier, da Lungenfunktion und so, Sie nehmen jetzt weiter dieses Asthmaspray bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, aber darüber die chronische Bronchitis, das kriegen wir jetzt nicht mehr, das ist jetzt so. Und chronische Bronchitis heißt nichts anderes als COPD, also chronisch obstruktive Atemwegserkrankung, die ist unheilbar bis jetzt. Es kann sein, dass es in 10 Jahren anders aussieht, dass sie dann zumindest aufhaltbar ist, aber ja, man kann dagegen anarbeiten, man kann den Körper dagegen trainieren sozusagen. Darum bin ich einigermaßen zuversichtlich, dass ich jetzt nicht in 10 Jahren mit so einem Hacken-Porsche mit Sauerstoffflaschen hinter mir herziehe oder sowas. Damit rechne ich jetzt nicht, aber das war halt auch so. Also ich bin jetzt nicht besorgt, aber geil finde ich es halt auch nicht und ja. Mir geht's jetzt gut und diese Sendung trägt ihren Anteil daran, beziehungsweise du sehr trägst deinen Anteil daran, weil das ohne dich gäbe es diese Sendung nicht. Was eine Schleimerei, ne? Ja, ist ja, auch, ist eigentlich auch nicht, Usus, gern, auch nicht Usus bei uns. Alexandra Tobor, vielen Dank.
Ach so, muss ich jetzt auch was sagen?
Kannst du lassen.
Eigentlich schon, gell? Aber
ja, es wäre professioneller wert. Und eigentlich ist es auch Usus hier bei uns. Blockade. Ja. Dagegen gibt's ein homöopathisches Mittel. Tatsächlich, es gibt ein homöopathisches Mittel, das heißt Murus Berlinensis. Und hast du Latein gehabt in der Schule?
Nein, ich hatte auch Französisch.
Französisch. Lamur? Die Mauer.
Ich kann kein Französisch.
Murus Berlinensis, Berliner Mauer. Es gibt ein homöopathisches Mittel, das ist hochpotenzierte, also so stark verdünnte Berliner Mauer, dass kein Molekül von der Berliner Mauer mehr in dem Wasser drin ist. Und dieses homöopathische Mittel hilft unter anderem gegen
Blockaden.
Danke für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.